Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Champagner, Parmaschinken und Parmesankäse, diese Bezeichnungen sind sehr streng geschützt und an die Herkunft der Produkte geknüpft. Doch was ist mit sächsischen Produkten, mit Dresdner Stollen zum Beispiel oder erzgebirgischer Holzkunst? Wie kann man diese regionalen Produkte teilweise sogar mit Weltruf vor billigen Kopien oder Nachahmern schützen? Darüber sprechen wir heute Abend in einer neuen Podcast-Folge von Dienstags direkt.
ARD.
Diesen Podcast finden Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Ich bin Sina Peschke und das sind unsere Studiogäste. Frederik Günther, er ist Geschäftsführer vom Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller e.V. Schönen guten Abend, Herr Günther.
Guten Abend.
Professor Dr. Sebastian Wündisch, er ist Rechtsanwalt für Patent- und für Markenrecht. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Caroline Marschalek ist bei uns, die Geschäftsführerin vom Schutzverband Dresdner Stollen e.V. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Und zugeschaltet aus Leipzig ist Michael Hummel, er ist Jurist bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Schönen guten Abend, Herr Hummel.
Hallo, guten Abend.
Hallo. Außerdem spreche ich heute mit unserer ARD-Korrespondentin in Shanghai, Eva Lambi-Schmidt, und mit Christian Letzermann. Er ist Experte für Wirtschaft an der TU Dresden. So, um erstmal zu gucken, welche Dimension das ganze Thema hat, Frau Marschalek, von welcher Größenordnung sprechen wir eigentlich? Sie sind ja vom Schutzverband Dresdner Stollen e.V. Von wie viel Euro sprechen wir hier?
Also im vergangenen Jahr wurden rund 5 Millionen Dresdner Christsteuern verkauft. Sind ja ganz unterschiedliche Preisspannen, aber ich glaube so diese Zahl, 5 Millionen Botschaften aus Dresden, kulinarische, umfasst schon ganz gut. 5 Millionen Stück Dresdner Christsteuern in einer ja sehr, sehr kurzen Zeit. Wir sprechen von Oktober bis Ende Dezember.
Und wie hoch ist die Quote der Nachmacher?
Die ist doch schon auch beachtlich. Klar, ein bekanntes und exklusives Produkt findet doch ab und an auch mal wieder Nachahmer. Wobei wir da als Verband, eine unserer wesentlichsten und wichtigsten Aufgaben, eben diesen Markenschutz sehr, sehr hoch halten und den dann auch verfolgen und dem nachgehen.
Es gibt ja ein sehr interessantes aktuelles Beispiel eines Dresdner Stollenverkäufers. Er ist Ladenbesitzer mit einem Online-Shop und er hat eine Abmahnung bekommen wegen angeblicher Markenrechtsverletzung. Es geht um die Marke Dresdner Stollen mit angedrohter Vertragsstrafe von über 5.000 Euro. Das alles ist also kein Spaß. Er hat seinen Stollen Dresdner Stollen genannt, weil das aber eine geografisch geschützte Angabe ist. Geht das so einfach nicht? Darf der Mann seinen Stollen noch verkaufen oder muss er umpacken? Herr Professor Wündisch.
Ja, ich glaube, in der medialen Berichterstattung ist da vieles ein bisschen durcheinander gegangen. Es geht gar nicht darum, dass er keinen Dresdner Stollen verkaufen darf. Aber jeder, gerade ein Nichtmitglied, der sozusagen auch davon profitieren will, vom großen Kuchen des Dresdner Christstollens, muss sich eben an bestimmte Regeln halten, die sowohl im deutschen Markenrecht wie auf Ebene der Europäischen Union festgeschrieben sind. Und wenn dort Dinge stattfinden, die wir nicht gut finden, beziehungsweise die gegen die Verordnung und die Markenrechte verstoßen, dann sind wir auch gehalten und auch verpflichtet, dagegen vorzugehen.
Aber von wie gesagt, es ist kein Spaß, es geht um 5.000 Euro.
Ja, aber das ist eben die Konsequenz dieser Dinge. Das ist jetzt auch nicht besonders groß. Es geht auch gar nicht um die 5.000 Euro, die er zahlen müsste, sondern es geht nur darum, dass für den Fall, dass er es wieder tut, eine Vertragsstrafe in der Höhe fällig wird. Die Abmahnkosten selber liegen bei, glaube ich, 1.100 Euro, also durchaus übersichtlich im Vergleich.
Und wie oft kommt sowas vor?
Also wir haben jede Saison unsere Fälle, aber es sind jetzt auch keine 100, was ich sehr gut finde, weil viel lieber arbeite ich daran, den Dresdner Stollen markenrechtlich nach vorne zu bringen und das tolle Marketing des Verbandes zu unterstützen. Ich gehe mal von einem Dutzend Fälle aus im Jahr, kann man sagen, kleinere, größere, bis hin zu den Fällen, der aber zum Glück schon viele Jahre zurückliegt, dass ein großer Einzelhändler eine eigene Serie Christstollen nach Original Dresdner Rezept gemacht hat, 50.000 Stück. Und da mussten wir uns natürlich wehren, weil die alle nicht in Dresden hergestellt worden sind.
Kommen wir doch mal zu dem Prozedere. Also Frau Marschalek, wie kann man sich seinen Dresdner Christstollen als Bäcker in Dresden schützen lassen? Wie geht das ganz genau? Ich backe jetzt meinen Stollen und bin Bäcker in Dresden. Was muss ich da tun?
Also im Prinzip muss man als Bäcker gar nichts tun. Man muss vor allem erstmal ein qualitätsvolles, ausgezeichnetes Produkt herstellen, das den Vorgaben der Satzung des Schutzverbandes Dresdner Stollen entspricht. Was heißt das?
Muss ich mein Rezept preisgeben oder wie?
Also Sie müssen die geheimen Tricks natürlich nicht preisgeben, aber in unserer Satzung sind genaue Vorgaben festgeschrieben. Das sind Mindestvorgaben an die Rezeptur, an die sich jeder zu halten hat. Und im Rahmen dessen, wie gesagt, Mindestvorgaben, hat jeder Bäckermeister nochmal ein ganz eigenes Spiel, um eben wirklich seinen eigenen Dresdner Christstollen draus zu machen. Und das kontrollieren wir eben dann
auch. Also nach dem Motto, ist da auch genügend Butter drin?
Richtig. Und es darf ja ausschließlich Butter in den Dresdner Christstollen. Also das ist ganz, ganz wichtig und unterscheidet uns eben auch von anderen Stollensorten und Stollenarten in ganz Deutschland. Und wie gesagt, also das wird auch kontrolliert, dass das eben den Vorgaben der Satzung entspricht. Aber es ist eben nicht eine einzige Rezeptur. Jeder hat in diesem Rahmen die Möglichkeit, seinen eigenen, sein Unikat draus zu machen.
Auf meinem Stollenrezept, weil ich backe gelegentlich selbst, steht zum Beispiel, dass man auch Schweineschmalz mit reinmacht und da käme ich hier in Dresden nicht weit, ne?
Also das war sicher früher mal so. Wir setzen heute auf die Butter und das Butterschmalz.
Okay, jetzt wie gesagt, muss ich gewisse Mindestvoraussetzungen in meinem Rezept erfüllen. Und was kostet dieser Schutz und der Beitritt zu Ihrem Verein?
Die Mitglieder des Schutzverbandes zahlen einen Mitgliedsbeitrag, der sich auch ein Stück weit nivelliert an den Mengen an Siegeln, die Mitglieder bei uns erwerben. Aber es ist vergleichbar mit anderen Vereinen.
Erklären Sie uns nochmal das Prozedere. Also wie schützen Sie jetzt genau mit diesem Siegel, wo auch eine Nummer drauf ist? Sie haben freundlicherweise uns einen Stollen mitgebracht. Danke nochmal dafür. Wir probieren heute Abend auch noch. Aber das sah alles sehr offiziell aus, was Sie da machen. Also von der erzählen Sie es uns mal.
Das ist in der Tat auch ganz offiziell. Das Erkennungszeichen des Dresdner Stollens ist ja das goldene Stollensiegel. Das ist, glaube ich, auch wirklich hinlänglich bekannt. Ist der goldene Reiter August der Starke drauf und eben, wie Sie es gerade schon erwähnt haben, eine sechsstellige Kontrollnummer, die es uns im Verband und damit eben auch jedem Verbraucher ermöglicht, genau nachzuvollziehen, aus welcher Backstube der Dresdner Christstollen, den man erworben hat, kommt. Und es gibt noch ein zweites Zeichen, was genauso wichtig ist. Und zwar ist das dieses blau-gelbe EU-Siegel, was man eben, Sie erwähnten es eingangs schon, auch vielleicht vom Champagner zum Beispiel kennt. Und diese beiden Siegel sind für uns Echtheitszertifikate, die funktionieren auch wirklich nur in dieser Verbindung. Also jeder Dresdner Stollen muss ein goldenes Stollensiegel tragen und eben auch dieses EU-Siegel als Zeichen für die geschützte geografische Herkunft.
Herr Professor Windisch, nichts ist leichter, als ein Siegel nachzumachen.
Ja, wir haben natürlich ein ganz spezielles Siegel und wir haben hier einen ganz tollen Partner. Wenn Sie das Siegel vorhin auf dem Stollen gesehen haben, ja. Das ist ja auch in seiner Beschaffenheit. Ich will nicht sagen, dass es schon beim Reisepass angekommen ist. Also biometrisch ist es nicht, aber es hat doch seinen Wiedererkennungswert. Und wir haben dadurch die Möglichkeit, tatsächlich diese Nachvollziehbarkeit herzustellen. Und das ist aus unserer Sicht auch sehr wichtig. Wir haben das auch in die entsprechenden EU-Vorschriften mit integriert, dass eben ein echter Dresdner Stollen tatsächlich dieses Siegel tragen darf, aber auch tragen muss. Mhm. Und an dem Siegel erkennen wir eben, woher kommt der Stollen, wann ist der Siegel gekauft worden und können so die ganze Qualitäts- und auch die Herkunftsgeschichte nachvollziehen.
Sagen Sie, kontrollieren Sie eigentlich nur in Sachsen oder auch über Sachsen hinaus?
Ja, wir müssen unterscheiden. Also ein Dresdner Stollen wird natürlich nur in Dresden kontrolliert, weil er darf nur in Dresden hergestellt werden.
Aber wenn der in Berlin verkauft wird?
Ja, da sind wir in der Tat. Es ist ein wichtiges Thema, das Sie ansprechen, weil unser Markt leider nicht nur Dresden ist oder ich sage mal fast zum Glück, weil ganz wichtig, dass der Export in die anderen Bundesländer, aber auch in den deutschsprachigen Raum und darüber hinaus stattfindet. Wenn man sich die Quoten ansieht, wohin der Stollen verkauft wird, sind wir weltweit unterwegs. Und da ist für uns immer eine Herausforderung, auch immer zu kontrollieren, was passiert eigentlich. Das Internet erleichtert uns vieles. Weil das haben wir natürlich auch hier den Zugriff und können das dann entsprechend kontrollieren. Schwieriger wird es auf dem Weihnachtsmarkt, wenn dann jemand, der keinen Dresdner Stollen hat, auf eine Tafel mit Kreide schreibt, hier gibt es Dresdner Stollen. Auch dann liegt schon eine Markenverletzung vor. Und diese Kenntnisnahme von der Verletzung ist wie immer in diesen Bereichen, wo wir rein darauf angewiesen sind, Unterlassung zu verlangen. Wir können ja den Stollen nicht einsperren. Jeder kann das Zeichen nutzen und wir kriegen es hoffentlich in den meisten Fällen mit. Wir haben auch unsere Mitglieder, die darauf achten. Und die Weihnachtsszene, wenn ich die so sagen darf, ist relativ gut vernetzt. Und wir bekommen schon mit, wenn auf einem Weihnachtsmarkt in Detmold oder irgendwo dann etwas verkauft wird nach Dresdner Art oder Ähnliches, ja, was eben nach der EU-Spezifikation nicht da sein darf. Dasselbe Problem auf Weihnachtsmärkten. Ich sehe den Kollegen aus dem Erzgebirge nicken. Das haben wir natürlich auch. Also die Kenntnisnahme online, was in Online-Shops, was bei anderen Bäckereien außerhalb Dresdens stattfindet, das kriege ich sehr gut mit, logischerweise. Das, was jetzt außerhalb auf ein kleines Schild in der Bäckerei, wenn ich im Bäcker in Karlsruhe an seinen Stollen schreibt, Dresdner Stollen, da müssen wir gucken, dass wir davon Kenntnis bekommen. Aber glücklicherweise sind die Dresdner ja wie immer überall. Und wenn die irgendwo sehen, Dresdner Stollen, dann schlägt auch ein gewisser Patriotismus an. Und dann wird der Schutzverband oft informiert, hier ist etwas, was nicht funktioniert. Erfreulich ist, dass diese Fälle in den letzten Jahren deutlich nachgelassen haben. Wir eigentlich jetzt weniger das Problem haben, dass irgendwo ein Dresdner Stollen mit so einem Namen hergestellt wird. Eher diese Dinge wie nach Dresdner Art kommen noch gelegentlich vor. Das sind die Dinge, wo wir dann noch tätig werden müssen. Ansonsten hat sich dieser Vergleich der letzten 10 Jahre doch deutlich besseres Bild für uns ergeben.
Wie ist denn das, wenn Sie privat unterwegs sind?
Ich sage schon immer, in den Vorstandssitzungen...
Juckt Sie Ihnen da in den Fingern, wenn Sie sowas sehen?
Na, ist eher umgekehrt. Ich mache schon immer die Augen zu, wenn ich in eine Bäckerei gehe, weil auch ein Anwalt ist gelegentlich ja im Privatleben unterwegs. Ja, ja. Nein, Spaß beiseite. Ich bin hochdankbar, um das auch mal so zu sagen, dass ich über den Dresdner Stollen und die Beratung des Verbandes in Kontakt mit dem Bäckerhandwerk hier in Dresden gekommen bin. Und für mich immer wieder eine Freude zu sehen, was der Stollen auch ermöglicht. Dank des Stollens, dank des Monopols, das wir für Dresden haben, haben wir in Dresden auch die höchste Bäckerdichte in ganz Deutschland. So viele Einzelbäcker, die teilweise auch noch gegenüber ihren Laden haben, unterschiedlichste Betriebe, die für ihre Nachbarn da sind, wo man noch persönlich die Verkäuferin kennt oder Ähnliches. Das haben wir in Dresden am Ende des Tages dem Dresdner Stollen zu verdanken, weil der zum erheblichen Grade zum Umsatz der gerade der kleinen Betriebe beiträgt.
Gehört das eigentlich zum guten Ton eines Dresdner Bäckers, in Ihrem Verein dabei zu sein? Oder sind auch einige allein unterwegs? Weil wenn ich weiß, dass ich in Dresden backe, kann ich auch einfach sagen, Dresdner Stollen.
Also es gehört sicher zum guten Ton und wir sind sehr froh, dass ganz, ganz viele Backstuben, Bäckermeister bei uns Mitglied im Verband sind. Aber es ist in der Tat so, man muss nicht Mitglied im Verband sein, um Dresdner Stollen spezifikationsgerecht und konform herzustellen.
Das ist ganz wichtig zu sagen.
Ja, genau. Aber es ist trotzdem, Verbandsleben hat ja noch ein paar mehr Mehrwerte zusätzlich zum Markenschutz. Es ist eben auch eine ganz tolle Gemeinschaft. Und was Herr Professor Windisch gerade sagte, es sind viele verschiedene Bäckereien, Konditoreien, größere Hersteller auf einen Fleck, die letztlich für ein und dieselbe Sache kämpfen. Und es ist eben ganz, also wirklich ein emotionales Produkt. Und das ist toll zu erleben, wie sich das dort bündelt und man eben gemeinsam für so eine Tradition unterwegs ist.
Es gibt initiiert durch das sächsische Wirtschaftsministerium sogenannte Meetings mit anderen Schutzverbänden. Also zum Beispiel mit den Holzkunstproduzenten. Herr Günther, da kommen Sie jetzt mit ins Spiel. Was passiert auf diesen Meetings? Wie können Sie voneinander profitieren?
Ja, das müssen wir mal ganz kurz runterschrauben. Es gab bis jetzt ein offizielles Meeting, was vom Sächsischen Ministerium für Wirtschaft organisiert wurde. Das hat damit zu tun, dass der europaweite Schutz, den es eben jetzt für landwirtschaftliche Produkte wie eben den Dresdner Stollen auch bald für handwerkliche und industrielle Produkte geben wird. Und da hat auf unsere Initiative hin das Wirtschaftsministerium eben das erste Treffen organisiert. Wir wollen uns jetzt öfter treffen. Die Frau Marschallig war da prinzipiell als Gast mit dabei. Da ging es eben um die vielen handwerklichen Herstellergruppen, die es in Sachsen gibt, wie eben allen voran natürlich das erzgebirgische Kunsthandwerk, aber auch die Glashütter Uhren, gibt prinzipiell noch Sebnitzer Kunstblumen. Also das Sachsen hat halt eine sehr hohe Handwerksdichte mit ganz vielen verschiedenen Herstellern.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Original oder Fälschung, Schutz für regionale Produkte von Stollen bis Holzkunst. Darum geht es heute hier in dieser Sendung. Und ich habe gerade gesprochen mit Caroline Marschalek, sie ist Geschäftsführerin vom Schutzverband Dresdner Stollen e.V. und mit Professor Dr. Sebastian Wündisch. Er ist Rechtsanwalt für Patent- und Markenrecht. Wir sprachen gerade vom Schutz der Marke Dresdner Stollen. Aber gleichzeitig hat Ihr Verband auch noch eine andere Aufgabe, nämlich das Marketing für den Dresdner Stollen zu machen. Wie leicht oder schwer ist es denn, so ein typisches regionales Produkt deutschlandweit zu vermarkten oder international auch?
Das ist ganz, ganz einfach, weil es einfach ein wunderschönes, emotionales, genussvolles Produkt ist. Also Marketing für so eine große Marke aus dem Handwerk machen zu dürfen, ist wirklich eine tolle, ganz wertvolle Aufgabe. Und ich glaube, für den Schutzverband, das Allerwichtigste ist eben, dass wir für eine große Gemeinschaft werben können. Also es gibt eben nicht nur einen Hersteller von Dresdner Christstollen, sondern es sind eben rund 100, die dieses Produkt hier in Dresden an den Start bringen und quasi im Schutzgebiet. Und was ganz wichtig ist, was man so ein bisschen unterscheiden muss für alle die so aus dem Marketingbereich kommen, der Verband ist eben maßgeblich für die Imagekommunikation verantwortlich. Also wir wollen der ganzen Welt, wobei natürlich der Fokus liegt hier im deutschsprachigen Raum, wollen wir sagen, dass es dieses Produkt gibt, dass es diese Tradition gibt und dass es eben auch die Dresdner Stollenbäcker gibt. Die Abverkaufskommunikation selber, die liegt eben dann bei jedem Hersteller. Also das Produkt wirklich direkt abzuverkaufen, das ist Aufgabe der Mitgliedsbetriebe und wir machen, wie sagt man im Marketing immer so schön, die schönen bunten Bilder und verkaufen eben die Emotionen. Und das ist in der Tat für den Dresdner Christstollen eigentlich ganz einfach, weil diese Marke bringt so viel mit. Also ich sage immer gern, das ist nicht auf dem Marketing-Reißbrett entstanden, dieses Produkt, sondern das ist alles da. Das sind tolle Menschen, das ist Leidenschaft, das ist Emotion und in ganz, ganz vielen Fällen eigentlich den allermeisten ganz viel Berufung und unglaublich viel Genuss.
Um beim Marketing deutsch zu bleiben, wie konnten Sie denn den Abverkauf damit ankurbeln?
Man sieht das allein an den Abverkaufszahlen des Dresdner Stollens. Also ich glaube, so vor 10, 12 Jahren lag man so bei knapp 2,5 Millionen Stollen, die da in die ganze Welt gegangen sind. Mittlerweile sind wir so bei knapp 5 Millionen. Also das heißt, da hat sich schon ein bisschen was getan. Und wir haben vor drei Jahren mal eine Markenstudie aufgesetzt, weil es ja immer so auch für uns wichtig, das mal in Zahlen zu fassen. Wir haben ein sehr gutes Gefühl für unsere Marke, aber was sind so die wirklichen Fakten? Und da lagen wir deutschlandweit gesehen bei einer Markenbekanntheit von 82%. Ist natürlich, wenn man in Mitteldeutschland unterwegs ist, noch deutlich höher, das ist klar. Also wir sagen auch immer, dass so ein bisschen unsere Stoßrichtung im Marketing in Dresden, in Sachsen und eigentlich auch in Mitteldeutschland müssen wir niemandem mehr erklären, was der Dresdner Christstollen ist. Wir schauen eben, dass wir da unsere Kreise ein bisschen weiterziehen. Aber selbst in Bayern oder Nordrhein-Westfalen liegen wir bei knapp 76% Markenbekanntheit. Also der Stollen, die Generationen auch vor uns haben da schon ordentlich, ordentlich Arbeit geleistet.
Und wenn ich fragen darf, mit wem verhandeln Sie eigentlich mittlerweile, wenn es um die Vermarktung des Dresdner Stollens geht?
Das müssen Sie ganz kurz konkretisieren, inwiefern verhandeln.
Also, ach so, Sie machen ja nur die Image-Kampagne.
Genau, wir machen die Image-Kommunikation. Stimmt. Das ist genau das, was ich eben sagte. Also letztlich all das,
was nur.
In Anführungszeichen, aber all das, was mit dem Abverkauf zusammenhängt, das obliegt wirklich den Herstellern. Also die sind ja am Markt alle autark unterwegs und sind ja da auch quasi ein Stück weit Konkurrenten. Und es ist aber also für mich seit so vielen Jahren, also ich mache das jetzt schon seit 12 Jahren, darf ich den Schutzverband begleiten, immer wieder spannend, dass obwohl natürlich alle ihren eigenen Stollen verkaufen, aber trotzdem dieses Gemeinschaftsgefühl und diese Verbindung in dieser Tradition enorm stark ist.
Sagen Sie, inwiefern erleichtert denn dieses Schutzsiegel, was Sie den Mitgliedern des Schutzverbandes geben, den Zugang zu den Märkten?
Ja, auf jeden Fall, weil es ist, also das erleichtert es auf jeden Fall, denn dieses Qualitätssiegel oder dieses Siegel ist eben ein Qualitätszeichen. Und das haben wir noch gar nicht angesprochen. Wir sind ja nicht nur für das Thema Markenschutz und für die Kommunikation zuständig, sondern auch für die Qualitätskontrollen. Also das ist auch eine ganz, ganz wesentliche und wichtige Aufgabe, gerade jetzt in der Stollensaison. Also der Schutzverband prüft alljährlich wieder jeden Stollen, also jeder Mitgliedsbetrieb und all die, die Dresdner Stollen herstellen, spezifikationskonform, werden in der Stollensaison geprüft und werden eben hinsichtlich der Qualitätsmerkmale da ja unter die Lupe genommen.
Herr Hummel, Sie sind Jurist bei der Verbraucherzentrale in Sachsen, aber haben Sie auch manchmal mit so ganz normalen Tests zu tun? Also wird bei Ihnen auch mal ein Dresdner Stollen getestet?
Also bisher nicht. Ich kann das gerne mal vorschlagen. Bitte. Für die Kollegen. Wir, wir kümmern uns natürlich vor allen Dingen um die Verbraucher und um die Anliegen, die sie zu uns bringen.
Ja, was sind das oder gibt es Anliegen von Verbraucherinnen und Verbrauchern hinsichtlich des Dresdner Stollens?
Das hatten wir bisher nicht, interessanterweise, aber das Thema Markenfälschung, das taucht schon manchmal auf. Vor allen Dingen, wenn Verbraucher im Urlaub gefälschte Markenware gekauft haben und die dann vor allen Dingen im Inland weiter veräußern werden. Da hatten wir schon öfter mal Beratungen, dass dann natürlich diese Verbraucher eine Abmahnung auf dem Tisch hatten und da ging es dann eben auch um 5.000 Euro Vertragsstrafe.
Okay. Frau Marschalek, worauf müssen denn Verbraucherinnen und Verbraucher achten, um wirklich am Ende den echten Dresdner Stollen im Korb zu haben? Das ist zum einen dieses Siegel, was nur schwer zu kopieren ist, wie Herr Professor Wünnisch uns gesagt hat. Wenn ich dem auch nicht traue, gibt es noch andere Erkennungszeichen?
Im Prinzip ist es ganz einfach, weil es ist in der Tat wirklich dieses Siegel und dieses zweite EU-Siegel, was wir auch schon mal angesprochen hatten. Und ich sage mal, so ein bisschen auskennen sollte man sich natürlich auch, was die Form des Stollens angeht. Aber wie gesagt, also all das ist ja über diese beiden Siegel eigentlich schon abgedeckt. Also der Verbraucher hat...
Mehr geht nicht.
Mehr geht eigentlich nicht.
Ja, wir haben eigentlich, glaube ich, noch nie Probleme mit 1:1-Fälschungen gehabt, so wie die Kollegen aus dem Erzgebirge, wenn ein Nussknacker dann aus China kommt. Also wir hatten bis jetzt noch nicht den Fall, dass der Stollen aus China kommt. Das liegt vielleicht auch an der Verderblichkeit. Ich weiß es nicht. Aber da haben wir tatsächlich weniger ein Problem. Unser Problem ist, und der Kollege von der Verbraucherzentrale hat es angesprochen, das ist die Irreführung. Mhm. Also wenn eben Anlehnungen stattfinden, wie nach Dresdner Art, oder man macht auf dem Stollen die Frauenkirche drauf, obwohl er nicht aus dem Schutzgebiet kommt. Das sind die Punkte, die für uns spannend, interessant sind, weil die ja den Verbraucher verwirren am Ende des Tages. Mhm. Er denkt, hat er was mit Dresden zu tun? Ist es doch Dresden? Ist er jetzt echt oder nicht? Und das Siegel, das in den ersten Jahren, das haben wir seit 1992, eher von den Mitgliedern auch skeptisch gesehen geworden ist. Ich musste noch was draufkleben auf meinen Stollen, was ja auch ein Arbeitsschritt ist, was ja auch Aufwand ist. Letztlich hat sich dank des großen Engagements auch jetzt immer mehr zum Marketing-Tool entwickelt. Also wird sehr positiv belegt. Das zeigen auch unsere Umfragen, Untersuchungen. Und das Qualitätskriterium, das dadurch symbolisiert wird, es wird auch beispielsweise vom Einzelhandel als Voraussetzung genommen, um überhaupt Stollen einzukaufen. Also ein Stollen ohne Siegel würde nie beim Konsum liegen, um es mal praktisch zu machen. Und das hat sich in den Fachkreisen oder in den Handelskreisen auch entsprechend rumgesprochen. Und da sind wir sehr froh, dass wir noch neben der Bezeichnung Dresdner Stollen oder Dresdner Christstollen selbst noch ein zweites Emblem haben, das auf die Herkunft hinweist. Schön mit dem goldenen Reiter, was wiederum historisch ist. Unsere älteste Marke stammt von 1956, wo dieser Reiter abgebildet ist. Also auch eine lange Tradition, die wir hier mit uns tragen. Und dieses Siegel auch in diese heutige Zeit zu überführen und nicht zu altbacken erscheinen zu lassen, das ist für uns immer wieder Herausforderung und Aufgabe. Aber aus rechtlicher Sicht, und da gucke ich nur drauf, ob Sie sehen, dass ich emotional schon beim Stollen etwas mitlebe, aus rechtlicher Sicht ein ganz wichtiges Kriterium, um zu sehen, passt es, woher kommt der, wer hat das Siegel gekauft etc. Aber auf der Ebene haben wir glücklicherweise keine Probleme.
Herr Günther, Sie sind Geschäftsführer vom Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller e.V. Was kleben Sie denn auf die Mäntel, um zu sehen, dass es echt Erzgebirge ist?
Ja, genau das. Also wir kleben echt Erzgebirge drauf. Das ist quasi unser Zertifikat, also echt Erzgebirge, Reiterlein Holzkunst mit Herz. Das ist das Zertifikat unseres Verbandes, was wir eben genauso wie der Dresdner Christstollen ausstellen. Es ist auch ein Qualitätssiegel. Das gilt dann aber nur für die Mitglieder unseres Verbandes beziehungsweise die Hersteller, die sich bei uns haben zertifizieren lassen. Es gibt jetzt dann auch einige Hersteller, die eben nicht Mitglied unseres Verbandes sind. Die können dann trotzdem die Wortmarken nutzen, wie eben erzgebirgisches Kunsthandwerk, erzgebirgische Pyramiden. Es ist ja bei uns viel vielfältiger, als es eben dann beim Dresdner Stollen ist. Wir haben ja 10.000 Einzelprodukte, wenn nicht noch viel, viel mehr. Es gibt ja verschiedene Produktkategorien. Es gibt Nussknacker, es gibt Pyramiden, es gibt Schwibbögen. Könnte ich jetzt wahrscheinlich den ganzen Abend füllen, wenn ich das aufzählen wollen würde. Spielzeug dann eben auch noch zum gewissen Teil. Und für uns ist eben eher der Schutz des Wettbewerbes interessant und viel wichtiger, als jetzt die einzelnen Produkte jeweils einzeln zu schützen. Das wäre auch für uns gar nicht möglich. Es gibt ja kein Grundrezept für einen Räuchermann. Also wir können jetzt nicht sagen, im Räuchermann muss eben Butter verwendet werden oder halt der Analogie folgend.
Vielleicht muss ja das Holz aus dem Erzgebirge
naja,
sein
oder so. Oder so. Das darf eben nur 10% Erle oder Esche verwendet werden oder sowas. Das ist eben nicht möglich und das war historisch auch nie relevant. Man musste ja auch immer das Holz verwenden, was eben verfügbar war, was auch jetzt nochmal verfügbar ist. Unsere Hersteller achten natürlich darauf, dass es aus dem Forstbestand so nah wie möglich kommt, dass es in der Regel auch FSC zertifiziert ist. Es ist aber keine Maßgabe, um erzgebirgisches Kunsthandwerk herzustellen. Wir fangen vielleicht nochmal beim Anfang an. Also die Produkte, die im Erzgebirge produziert werden, sei es ein Nussknacker, sei es ein Räuchermann, die dürfen sich nennen erzgebirgisches Kunsthandwerk, so als Überbegriff oder eben erzgebirgischer Nussknacker, je nachdem, welches Produkt das dann auch ist. Im besten Fall sind die Produkte dann aber auch zertifiziert und tragen eben unser Reiterlein, unser Zertifikat Echte Erzgebirge. Da schauen wir speziell nochmal mit unserer Zertifizierungskommission, dass dann eben auch die Qualität stimmt, dass dann auch wirklich mindestens 50% Handwerksanteil dabei ist. Also das ist natürlich ein Kriterium, was dann zumindest auch auf die Qualität übertragbar ist. Ja, und dann geht es eben noch weiter, dass natürlich auch einzelne Hersteller einzelne Marken bis zu einzelnen Produkten haben nochmal schützen lassen. Also das gibt ja den Designschutz, was auch früher Geschmacksschutz genannt wurde, obwohl das wiederum auch nichts mit dem Stollen oder sowas zu tun hat. Das war einfach der alte Begriff für diesen Designschutz. Also auf all das sollte man achten, wenn man eben echt erzgebirgisches Produkt kaufen möchte.
Was muss Sie das ärgern, wenn Sie wahrscheinlich mal über Weihnachtsmärkte laufen, wo nicht alles echt Erzgebirge ist und vielleicht sichtbar auch und eindeutig geklaut wurde?
Ja, also das ist auch wirklich leider fast auf jeden Markt der Fall, dass da Nussknacker, Räuchermänner aus Fernost stehen. Das sind wir auch rechtlich, kann man da auch nichts machen, solange die eben nicht mit Erzgebirge gekennzeichnet sind. Und genau das ist quasi unsere Aufgabe, überall zu schauen, dass da, wo Erzgebirge draufsteht, auch 100% Erzgebirge dahinter steht. Zudem noch, ob eventuell auch ein Duplikat vorliegt. Ich habe jetzt nicht alle 10.000 Produkte, die es so gibt, immer im Kopf, aber man weiß schon auch die Produkte, die öfters mal wirklich auch 1:1 kopiert werden, also wo dann auch quasi der Designschutz dann extra nochmal verletzt worden ist. Wir überwachen den lauteren, also den fairen Wettbewerb mit unseren erzgebirgischen Erzeugnissen. Wir sind quasi auch legitimiert, da im Namen unserer Mitglieder gegen solche Verstöße vorzugehen. Zumindest eben, wenn der Erzgebirge draufsteht und es kommt eben aus Fernost. Wenn es dann nochmal in wirklich 1:1 Kopie eines Nussknackers beispielsweise ist, dann geben wir das nochmal weiter an den eigentlichen Hersteller. Und wenn da das nochmal geschützt ist, würde der dann extra nochmal klagen können.
Beim Stollen kommt so oft nicht vor, wie ist es bei Ihnen, dass Sie über den Markt laufen und da steht echt Erzgebirge und Sie wissen genau, das stimmt nicht.
Ja, das kommt dann leider eben ja nicht nur zur Weihnachtsmarktsaison vor, sondern das passiert natürlich das ganze Jahr und das überall und 24 Stunden am Tag. Durch das Internet werden natürlich ständig unsere Produkte auch gehandelt. Wir haben auch eine Anwaltskanzlei, die hat einen Rechercheauftrag, also die müssen quasi wöchentlich dann schauen, welche Produkte werden auf den üblichen Marktplätzen erstmal gehandelt, welche Schlagwörter sind da zu finden und so weiter und so fort. Und es ist eigentlich jeden Monat finden wir dann was, wo wir dann in verschiedenen Wegen dagegen vorgehen. In der Regel sind das dann rechtliche Schritte. Das Erste, was wir heute auch schon gehört haben, ist dann immer eine Abmahnung. Das ist für den Verletzer meistens das beste Mittel, also wenn er darauf auch eingehen würde, aber viele sind eben uneinsichtig und dann geht es dann über eine einstweilige Verfügung meistens, wenn die Frist dann nicht verstrichen ist, dann zu einer Klage und da gehen wir auch manchmal durch mehrere Instanzen.
Erfolgreich?
Fast immer. Also die letzten, vor allem auch die Prozesse, die wir geführt haben, die haben wir eigentlich alle gewonnen in den letzten 5 Jahren.
Herr Professor Windisch.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass Sie sagen, dass die Abmahnung, wenn der Verband selber oder sein Anwalt schreibt, für den, der eine Verletzung begangen hat, ja der kostengünstigste und effektivste Weg ist außerhalb des Gerichtes. Wenn ich jetzt zu Gericht gehe und eine einstweilige Verfügung beantrage, dann lautet der Urteilsausspruch bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis 250.000 Euro. Also eine ganz andere Summe als 5.000 Euro Vertragsstrafe oder ersatzweise Ordnungshaft. Also die Konsequenzen, wenn der Anspruch gerichtlich geltend gemacht wird, ist viel einschneidender, als wenn man sich mit einem relativ effektiven und schnellen und einfachen privaten Weg über solche Dinge dann auch verständigt. Und das ist der übliche Weg. Erzgebirge macht es, wir machen es, der Champagner macht es, der Südtiroler Speck macht es, der Parmaschinken, der Schwarzwälder Schinken. Alle sind auf diesem Weg unterwegs, weil uns das Markenrecht eben diese Rechte gibt und wir als Verbände eben gehalten sind, solche Marken tatsächlich auch am Leben zu erhalten. Das ist noch ein wichtiger Punkt, wenn ich das noch ergänzen darf. Wenn wir die Rechtsgeschichte des Dresdner Stollens gucken, war es ja so, dass vor der Wiedervereinigung im Westen Dresdner Stollen von jedermann gebacken werden durfte. Da war das eine Gattungsbezeichnung wie Wiener Schnitzel beispielsweise. Wiener Schnitzel muss weder das Schwein noch der Koch noch wer auch immer aus Wien kommen. Ne? Und der Dresdner Stollen war leider zu Zeiten vor der Wiedervereinigung eben im Westen eine reine Gattungsbezeichnung. Jeder konnte es benutzen.
Also egal. Müssen Sie dort besonders suchen wahrscheinlich, oder?
Na, das war ja 1990 und die Bäcker und Konditoren. Na, das, also das hat Dresden ein Riesenasset, wenn ich das so formulieren darf, gebracht, indem die Bäcker und Konditoren, die 1990 auch noch ein paar andere Themen hatten, als sich um den Dresdner Stollen zu kümmern, zusammengesetzt haben, den Verband gegründet haben, die Marken wiederbelebt haben, versucht haben, den Stollen zurück nach Dresden zu holen. Das in den 90er Jahren auch gelungen, mit der Krönung dann 2010, dem EU-Schutz, dass das EU-weit anerkannt worden ist. Und das schafft eben die hohe Bäckerdichte, das schafft 5 Millionen Stollen, was ja auch Arbeitsplätze in Dresden bedeutet, Umsatz etc., ein gutes Image, also sehr positive Dinge. Und ich kann die Erzgebirgler nur ermutigen, auf diesem Weg weiterzugehen, weil das hat die Marke und auch parallel mit dem Marketing extrem weitergebracht, wirtschaftlich, emotional, im Marketing eine ganz tolle, positive Geschichte. Und gerade hier in Sachsen, der Kollege hat es erwähnt, ich denke nur an die Herrnhuter Sterne oder Ähnliches. Wir haben so tolle Dinge hier, so tolle Erzeugnisse. Und da ist der Schutz eben auf industrielle und handwerkliche Produkte außerhalb von Lebensmitteln oder Agrarerzeugnissen ausgeweitet wird, haben wir jetzt auch in Sachsen eine einmalige Chance, die regionale Wertschöpfung wieder nach Sachsen zurückzuholen und mit dem Ansehen, mit der Tradition, die hier geschaffen worden ist, dann tatsächlich auch wieder für die Region Wirtschaftskraft, Arbeitsplätze und auch ein gewisses Renommee zu kreieren.
Hier ist MDR Sachsen mit Dienstags direkt jetzt mit Alexander Schubert aus unserer Redaktion. Und es gibt Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer.
Und von unseren Hörern wollten wir ja wissen, geben Sie Geld gerne für originale Erzgebirgskunst aus oder kaufen Sie lieber die billige Kopie aus Fernost? Und da hat sich Ursula Reuter aus Chemnitz per Mail gemeldet. Sie kauft lieber originale Erzgebirgskunst, dafür ausgesuchte Stücke. Sie sucht sich jedes Jahr einen Teil aus. Da ist die Freude dann richtig groß. Und Ulrich Engel aus Stolpen hat sich gemeldet, auch per Mail. Es ist aus seiner Sicht nicht so mit 2, 3 Worten gesagt. Er kauft Erzgebirgskunst seit den 1960er Jahren. Und ja, seitdem hat er auch noch relativ wenig nachgekauft. Also vorwiegend zu DDR-Zeiten gekauft. In der DDR musste man dafür ja eine Stunde oder länger anstehen, um die Erzgebirgskunst zu kaufen. Sie war und ist heute nicht billig und für manchen nicht erschwinglich. Die Qualität und Originalität ist sehr gut. Dafür spricht die Haltbarkeit seit den 1960er Jahren. Diese und andere Waren aus China, schreibt er und so weiter, da lässt dann die Originalität, Genauigkeit und Qualität sehr zu wünschen übrig. Und dann haben sich zum einen am Telefon noch Uwe Krossmann aus Bernstein im Erzgebirge gemeldet. Er meint, Markenprodukte muss man sich leisten können. Die Produkte sind sehr teuer. Er verzichtet daher zum Beispiel, Stollen zu kaufen, denn der ist ihm viel zu teuer. Und Micha aus Kolm, einem Ortsteil aus Kolditz, der fragt in der App, wie ist es mit dem Stollen von, und da müssen wir jetzt mal einen Firmennamen zitieren, Dr. Quent, da wird ja auch mit dem Siegel geworben.
Frau Marschalek, gibt es echten Dresdner Stollen auch im Discounter zu haben? In dem Falle ist diese Marke geschützt?
Das ist vollkommen korrekt. Das Unternehmen Dr. Quent ist auch einer unserer 100 Mitgliedsbetriebe. Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, überall da, wo ein goldenes Dresdner Stollensiegel draufsteht, kann der Verbraucher ganz, ganz sicher sein, dass das auch ein Dresdner Christstollen ist, der eben allen Qualitätsanforderungen unserer Satzung entspricht. Wir sind ja eine große Gemeinschaft von Herstellern, wirklich von der Ein-Mann-Backstube, sage ich immer, bis zum 250-Mann-großen Betrieb. Und die ganz, ganz große Stärke dieser Gemeinschaft und dieser Marke liegt eben auch darin, dass es eben so eine weite Spanne ist. Aber ja, um nochmal darauf zurückzukommen, immer dann, wenn ein goldenes Stollensiegel draufklebt, ist das ein Dresdner Christstollen, der alle Anforderungen an Qualität, Güte und Darreichung entspricht.
Egal ob Discounter oder Fachgeschäft.
Egal ob Discounter oder Fachgeschäft. Wie gesagt, wir sind eine große Markengemeinschaft und man muss das vielleicht auch noch mal ein bisschen differenzierter betrachten. Es sind eben auch, sage ich mal, ganz unterschiedliche Bereiche, in denen da verkauft wird. Ne? Das ist vollkommen richtig so und ich glaube, und das ist meine feste Überzeugung, die große Stärke dieser Marke entsteht eben auch eben genau durch diese Gemeinschaft. Und wir tun als Verband und im Übrigen auch unter dem Zutun aller Mitgliedsbetriebe oder ganz, ganz vieler, die sich da auch einbringen, eben alles dafür, dass dieses Qualitätssiegel dem in allen Fällen eben entspricht. Und ja, Dr. Quent ist auch ein Mitgliedsbetrieb des Schutzverbandes und ein sehr guter Hersteller von Dresdner Christstollen.
Herr Günther, Geschäftsführer vom Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller. Wir waren gerade im Gespräch und Sie haben uns gesagt, was sie alles schützen können. Wie sieht es denn mit diesen ganz großen Figuren aus, die es auch zum Striezelmarkt zu sehen gibt? Also kann man sowas auch schützen oder geht es nur um die klassischen kleinen Figuren, die sie da im Erzgebirge fertigen?
Naja, schützen kann man ja prinzipiell alles. Wir sind jetzt so ein bisschen in zwei Rechtskreisen unterwegs. Das eine ist eben der lautere Wettbewerb prinzipiell. Also wenn jetzt jemand kommen würde, so eine Großfigur herstellt, Erzgebirge draufschreibt und die kommt eben aus China, dann würden wir als Verband direkt dagegen aktiv werden. Andersrum wäre eben wieder der Markenschutz. Also wenn das jetzt ein Produkt eines speziellen Herstellers wäre, könnte man sich auch schützen lassen. Oder wenn man einfach das Design, die Gestaltung der Figur schützen lassen will, dann ist das am Ende auch Markenschutz, beziehungsweise am Ende auch Urheberrecht. Die Figuren jetzt zum Beispiel, die hier auf dem Dresdner Striezelmarkt stehen und ab morgen dann der ganzen Welt wieder zur Verfügung stehen, die wurden von einem Verbandsmitglied von uns hergestellt. Die Firma Galens ist das. Da steht ja auch die weltgrößte Stufenpyramide, die direkt im Guinness-Buch mit eingetragen ist. Und das ist ein zertifiziertes Mitglied von uns mit einer sehr, sehr guten Qualität. Ob die einzelnen Figuren da jetzt zum Beispiel einen eigenen Designschutz unterliegen, das kann ich gar nicht genau sagen. Das liegt dann wieder bei der Firma. Aber das sind alles geschützte erzgebirgische Figuren.
Auf wie vielen Märkten und mit wie vielen Buden sind Sie denn in der diesjährigen Saison unterwegs in Sachsen?
Naja, die Branche, unsere Mitglieder, das kann ich Ihnen gar nicht genau beziffern. Also wir sind sicherlich auf allen größeren Märkten in Deutschland vertreten mit eigenen Ständen. Es gibt natürlich ja auch Händler, die berechtigt sind, unsere Produkte quasi zu verkaufen. Also das sind nicht immer einzelne Hersteller, Handwerker, die dann meinetwegen in Aachen oder Köln auf dem Weihnachtsmarkt sind. Gibt es sicherlich auch, aber es sind dann oftmals Wiederverkäufer. Die größte Dichte an einzelnen Ständen ist sicherlich hier auch in Dresden. Also hier in Dresden gibt es ungefähr 50 Verkaufsstände mit echt erzgebirgischem Kunsthandwerk. Selbst in den Erzgebirgsstädten sind das weniger, aber natürlich, weil es dann auch eigene Werksverkäufe gibt und Ladengeschäfte und so weiter und so fort. Ja, deswegen ist die Dresdner Weihnachtszeit für uns hier sicherlich fast genauso wichtig wie für den Dresdner Christstollen.
Wo verkauft sich denn erzgebirgische Holzkunst am besten?
Insgesamt.
In Deutschland und vielleicht sogar weltweit.
Also stationär können wir das auch gar nicht so genau beziffern, aber sicherlich verkaufen wir in Sachsen am allerbesten. Wir wissen, dass unsere Käuferschaft natürlich auch aus der ganzen Welt stammt. Wir haben auch eine Umfrage gemacht, die ist aus dem Jahr 2018. Der Bekanntheitsgrad deutschlandweit unseres erzgebirgischen Kunsthandwerks lag da leider nur bei 60%. Da ist uns der Stollen etwas voraus. Aber für uns ist immer markenrechtlich schwierig, das genau abzufragen, weil wir haben da beispielsweise eben nach erzgebirgischen Kunsthandwerk, nach erzgebirgischer Volkskunst gefragt. So Einzelprodukte wie eben ein Nussknacker ist vielleicht noch bekannter als ein Schwibbogen. Also, und dann ist auch nicht mal die komplette Marke dann so bekannt wie erzgebirgisches Kunsthandwerk, sondern es ist dann einfach nur Nussknacker, den man in den USA kennt, den man vielleicht auch in Asien kennt oder wo auch immer.
Was gibt es denn dieses Jahr vielleicht für einen Trend, wo Sie sagen, so ein Must-Have?
Naja, Trends, wir sind ja eine nachhaltige Branche. Wir sind gar nicht so vielen Trends unterlegen. Also bei uns ist es eher so, dass wir Produkte fast schon unverändert seit Hunderten von Jahren herstellen. Gerade letztes Jahr hat eine unserer größten Manufakturen, Wendt und Kühn, den 100-jährigen Geburtstag der berühmten Engel gefeiert. Die sind ja damals
sind diese
wirklich,
Runden, ne? Diese kugeligen.
Ja, die sind etwas, ich sag mal, kindlich knuffig, in Proportionen. Ja. Also knuffig, das ist vielleicht schöner. Hatten damals auch vor 100 Jahren, waren die am Ende auch revolutionär, hatten viel Bewegung im Spiel. Das war damals etwas steif. Grete Wendt hatte sich auch hier Einflüsse aus Dresden dann am Ende auch geholt. Und ja, wir unterliegen eben keinen Trends. Das war ja die eigentliche Frage. Wir können jetzt nicht sagen, ja, dieses Jahr ist pink der Trend und jetzt sind alle unsere Figuren pink und im nächsten Jahr ist es rot. Das geht so einfach ja auch gar nicht, weil wir müssen ja auch längerfristig planen. Es gibt sicherlich immer mal moderne Einflüsse. Also es gibt
Ich denke da an Herrn Köhler zum Beispiel.
Ja, Herr Köhler zum Beispiel, seine modernen Weihnachtsmänner sind aber mittlerweile auch schon fast schon 25 Jahre alt. Er hat ja auch zuvor noch seine modernere Krippe gestaltet. Das ist immer ein gutes Beispiel. Ja, Björn Köhler ist ja auch unser Verbandsvorsitzender. Als er Mitte der 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre, das erste Mal eben mit dieser Krippe kam, auf die Messen gefahren ist, wo die dann auch erstmal in den Fachgeschäften zu finden waren. Da wurde erstmal etwas mit der Nase gerümpft und dann standen die etwas länger im Regal, als wie es jetzt der Fall ist. Jetzt, die Produkte sind ja echte Hits, kann man sagen, und die sind fast in keinem Erzgebirgsgeschäft nicht zu finden.
Herr Professor Wünnisch, wir haben noch 1,5 Minuten.
Ja, ich wollte nur eine Sache erwähnen, weil Sie Wendt und Kühn erwähnt haben. Der trendigste Engel dieses Jahr ist natürlich unser Stollenengel, ein Wendt und Kühn-Engel, der einen Stollen zieht mit dem goldenen Schutzverbandsiegel. Das ist eine ganz wunderbare Kooperation zweier toller und bekannter sächsischen Weihnachtsmarken. Also das freut uns ungemein und der Besuch draußen im Erzgebirge in der Manufaktur war eine ganz schöne und beeindruckende Geschichte, wieder mit viel Liebe und viel Tradition solche wunderbaren Produkte geschaffen werden.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Original oder Fälschung? Wie können regionale Produkte besser geschützt werden? Von Stollen bis Holzkunst, das ist heute unser Thema. Viele Sachsen haben gestern schon dekoriert und wer noch was braucht, erzgebirgische Holzkunst, die gibt es bei uns ab Sonntag wieder zu gewinnen, immer in Guten Morgen Sachsen und zwar den ganzen Advent. Am Sonntag wird das erste Türchen vom Adventskalender geöffnet und unsere Morgenmoderatoren Elena Pelzer und Silvio Tschagel sind dafür zuständig. Elena, Ohne den Adventskalender geht es im Dezember natürlich gar nicht.
Na, was wäre die Vorweihnachtszeit ohne unseren Wichtel Willi und den Weihnachtsmann? Natürlich gibt's den Adventskalender wieder. Und wie immer wichtelt Willi so in seiner Wichtelstube rum. Und der steckt noch völlig im Sportjahr. Es war ja Europameisterschaft und Olympia. Und Willi ist ja sehr begeisterungsfähig so. Und der hat sich jetzt gedacht, ich erfinde einfach ein paar neue Sportarten. Sie werden aber gemeinsam mit dem Weihnachtsmann schnell feststellen, dass es die alle schon gibt. Dann spielen Sie mit und wenn Sie Glück haben, dann dürfen Sie das Türchen öffnen.
Und die Preise? Alles echt Erzgebirge?
Ja, natürlich alles echt aus dem Erzgebirge. Und Silvi und ich, wir haben ja wirklich immer jeden Morgen einen Riesenspaß. Irgendwer luncht eigentlich immer schon vorher hinter das Türchen, weil da so schöne Sachen drin sind. Also da gibt's Pyramiden, es gibt Schwibbögen, es gibt Räuchermännchen natürlich. Dann immer, aber meistens erst ein bisschen später, Nussknacker und eine Krippe gibt's auch jedes Jahr im Adventskalender. Also sind wirklich ganz, ganz tolle Dinge. Unter anderem ist meistens, also bis jetzt zumindest, immer auch eine Pyramide dabei gewesen, die ich auch zu Hause stehen habe, mit Glöckchen und Engelchen. Und bei mir, ich sag's dir, es macht mich völlig verrückt, bei mir, ich habe das Glaslager verloren. Und jetzt bastel ich da jedes Jahr Weihnachten dran rum. Aber also wenn die Pyramide wieder im Adventskalender ist, keine Sorge, sie kriegen sie komplett, ich klaue nichts.
Danke, Elena. Wo kriegt man so ein Glas-Dings her, Herr Günther?
Eigentlich in jedem erzgebirgischen Fachgeschäft, auch an jedem zweiten Verkaufsstand hier in Dresden. Also lieber nicht dran rumdoktern, lieber zum Profi gehen.
Okay, das beruhigt viele wahrscheinlich jetzt, weil von Jahr zu Jahr kann einiges schiefgehen. Erst ging sie noch und dann dreht sie sich plötzlich nicht mehr. Woran liegt denn das eigentlich? Falsche Lagerung oder?
Nee, also es ist schon so, dass ein paar Gebrauchsspuren dann zu verzeichnen sind. Wir haben ja eben diese Glaslager in der Pyramide.
Ja.
Die sind eben aus Glas, die können dann irgendwann auch mal zerkratzen und dann läuft das einfach nicht mehr so rund. Zudem ist ja noch diese spitze Pyramidennadel in das Glaslager eingesetzt. Auch die Nadel kann man irgendwann kaputt gehen oder einfach nicht mehr rund laufen. Und dann ist das aber auch keine große Hexerei. Dann lässt man sich das Glaslager oder die Pyramidennadel tauschen. Wichtig aber für uns, für alle Zuhörer, am besten eben nicht direkt am ersten Advent in die Werkstätten kommen und da anrufen, sondern das eben schon im Oktober oder im besten Fall nach der Weihnachtszeit, einfach im Januar, wenn dann etwas mehr Zeit in den Werkstätten ist, um sich so eine Reparatur dann anzunehmen.
Oder Sie holen sich was Neues und gewinnen eine neue Pyramide einfach bei uns. Am Sonntag öffnen wir wieder täglich ein Türchen im Adventskalender. So, Herr Günther, noch eine Frage. Wie wichtig sind Ihnen denn solche Aktionen wie unsere? Ich habe jetzt gerade so gedacht, als ich Sie beobachtet habe, Ihnen lacht gerade das Herz.
Ja, also gerade die Partnerschaft mit dem MDR, mit dem Adventskalender, das ist eine sehr tolle Marketingaktion für unsere Mitglieder, für unseren Verband, die ja auch sehr erfolgreich läuft. Ich weiß das ja von Ihren Kollegen, das ist, glaube ich, das erfolgreichste Gewinnspiel jedes Jahr. Und wir unterstützen das sehr gern. Auch die Mitglieder machen immer sehr gern mit. Es sind ja 24 Türchen, die geöffnet werden.
Da passt ganz schön was rein in den Adventskalender.
Ja, und das suchen sich manche immer gerne auch dann Tage aus. Also unsere Werkstätten wissen immer schon, wann ihre Produkte verlost werden. Die Hörer wissen es eben noch nicht. Also es ist noch nicht gesagt, wann die Krippe zu gewinnen ist, wann eine Pyramide zu gewinnen
und
ist.
Und ich sag's jetzt mal, Sie sind ja zur Geheimhaltung verpflichtet. Insofern kann da auch nichts nach außen dringen.
Genau.
Gut, also erstmal danke für den Moment. Herr Günther, kommen wir jetzt nochmal zu Ihnen, Herr Wündisch. Sie sind Patentanwalt und Spezialist für Markenrecht. Chinesische Plagiat auf dem deutschen Markt kosten die heimische Wirtschaft rund 50 Milliarden Euro im Jahr. Das ist so eine offizielle Zahl, die kursiert. Das hört sich so an, als hätten Sie eine ganze Menge zu tun.
In der Tat. Also das Thema Plagiate, Fälschungen ist für jemanden, der Markenrecht unterwegs ist, immer ein ganz zentrales Thema. Das geht ja bis dahin, dass man auf irgendwelchen Messen Stände tatsächlich mit dem Zoll abräumt. Na, da geht man dann hin mit Zoll und Gerichtsvollzieher, einem entsprechenden gerichtlichen Urteil und dann wird der Stand, so wie er dasteht, da in den Kisten verpackt und abtransportiert. Und das hat man in vielen Bereichen, das ist nicht nur in der Volkskunst so, das ist auch in der Elektronik ein großes Thema. Also die Grenzen der Nachahmung, der ist tatsächlich, die gibt es nicht, befürchte ich. Und da muss man tatsächlich immer wieder gucken, weil das Problem mit diesen geistigen Eigentumsrechten wie Marken und Patenten ist, wir können sie nicht einsperren. Es ist eben kein Sacheigentum, dass wir irgendwo ein Tresor stellen können, dann ist es sicher. Nein, wir müssen es ja in die Welt geben und jeder kann sich's angucken. Und das Einzige, was uns bleibt, ist eben das Recht aus der Marke, aus dem Kennzeichen, aus dem Patent, mit dem wir dann im Wege der Unterlassung solche Nachahmungen unterbinden können. Das setzt voraus, dass man diesen Verstößen, das hat man vorhin schon angesprochen, Kenntnis bekommt. Größte Herausforderung eigentlich. Und dann die richtigen Tools, um sie so zu nennen, anzuwenden. Mit dem Zoll kann man sehr gut zusammenarbeiten. Es gibt die Grenzbeschlagnahme. Die gucken richtig dann in Container rein oder Ähnliches und haben eine Liste mit Dingen, die potenziell nachahmungsgefährdet sind.
Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen, so als Laien? Schicken Sie da Ihre Leute in die Spur zum Gucken, weil Sie können ja nicht alles selbst machen. Und Sie sind ja auch nicht immer nur beruflich unterwegs, obwohl Ihnen das schwerfällt. Wie wir vorhin gerade gehört haben, wie läuft das Geschäft?
Also ich kann ich ganz kurz, weil es gerade Zoll und Messen und so, also kann ich wirklich dieses Jahr aus der Praxis berichten. Wir haben immer Anfang des Jahres die größte Weihnachtsmesse, die Christmas World in Frankfurt, größte Konsumgütermesse. Und da ist es ganz, ganz oft wirklich auch der Fall, dass dann die Produkte eines Herstellers, das muss noch nicht mal aus dem Erzgebirge sein, das kann irgendein Hersteller, der ausstellt, sein, der dann am Nachbarstand manchmal auch über Nacht dann entdeckt, hier wurde 1:1 meine Figur kopiert, dann liegt es natürlich an dem Hersteller selbst. Aber wir hatten dieses Jahr auch wirklich den Fall, dass ein Importeur, also oftmals sind es ja nicht diejenigen, die die Produkte herstellen, die sie dann auch verkaufen. Also die Hersteller sitzen dann in China, in der Regel Fernost. Und dann gibt es deutsche Importeure, die die Sachen hier importieren, hier weiterverkaufen. Und direkt gegenüber unseres Standes, also unseres Standes des Verbandes, hat da jemand 1:1 in Schwibbogen dupliziert, ein Duplikat hergestellt, eines unserer Mitglieder. Das war auch ein sehr schlechtes Produkt. Das waren quasi Schwibbogen mit Figuren drauf, also richtig rund gedrechselten, dreidimensionalen Figuren eigentlich. Der das dupliziert hat, hat aber einfach diese Figuren nur fotografiert und dann auf so einen kleinen Holzblättchen aufgedruckt und das Holzblättchen dann ausgeschnitten. Also es war dann einfach in 2D, waren dann die Figuren dann so draufgepappt.
Und Sie sind gut beraten, dann nicht selbst tätig zu werden, sondern Herrn Professor Wünnisch Bescheid zu sagen, oder?
Genau, also im besten Fall holt man sich dann juristischen Beistand.
Ja. Ich kann es aber nur bestätigen, dass die Informationen jetzt weniger vom Anwalt zusammengetragen werden, sondern die Mandanten selber, wie die Erzgebirgler, die haben natürlich einen guten Blick auf den Markt, die kennen die Vertriebskanäle, die wissen, wo die Läden sind, wo und wie gehandelt wird, wo der Kunde ist. Und da hat man dann doch immer eine sehr gute Möglichkeit, die Informationen dann zu bekommen. Manchmal sind es auch Zufallsfunde, jetzt beim Stollen, jemand ist im Urlaub und sieht dann irgendwo dann doch ein Dresden zu viel auf einem Stollen irgendwo in einem Laden oder auf einer Verpackung, dann werden wir auch informiert. Aber das sind ja kleine Sachen. Die großen Sachen, wie sie der Kollege eben anspricht, das sind tatsächlich diese Dinge, wo jemand vorsätzlich 1:1 in großen Stückzahlen auf den Markt geht. Das haben wir zum Glück seit vielen Jahren nicht gehabt. 2009 hatten wir, und ich hatte es schon erwähnt, mal einen Einzelhändler, einen großen, der 50.000 Stück Stollen nach Dresdner Rezeptur angeboten hat, was nicht geht, was eine Anlehnung an die geografische Herkunftsangabe ist. Und das war natürlich für den auch ein Problem, dass er auf einmal auf 50.000 Stollen saß, die er so nicht verkaufen durfte. Das darf ich auch noch erwähnen, dass wir zum Glück nicht mehr allein sind. Seitdem wir die EU-Bezeichnung haben, seitdem wir den EU-Schutz haben, ist gleichzeitig das bei uns das sächsische Staatsministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Klima zuständig für die Überwachung dieser EU-Bezeichnung, die aus eigenem Recht dann auch Kontrollen anstellen können, auch Untersagungen, Vermarktungsverbote aussprechen dürfen. Also das ist eine sehr positive Sache, auch vor dem Hintergrund, wenn wir im Ausland in bestimmten Ländern Rechtsverstöße haben, können wir auf dem Weg beispielsweise in die Schweiz Verstöße kommunizieren, die dann von der dortigen Lebensmittelüberwachung dann übernommen werden. Also der EU-Schutz, und ich kann den Erzgebirgischen Verband nur ermutigen, diesen Weg weiterzugehen, das ist schon aus rechtlicher Sicht eine ganz tolle Geschichte, gleichzeitig auch aus Marketing-Sicht. Das blaue Siegel ist gut belegt und kommuniziert, eben wie Champagner, wie Parmaschinken oder ähnliche berühmte Herkunftsangaben dann doch, dass man in einer ganz großen Liga oder um es heute zu sagen, der Champions League der Herkunftsbezeichnungen mitspielt. Und gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, bestimmte Fördertöpfe anzuzapfen und auch unsere Marketingaktionen zu unterstützen. Und das ist schon eine ganz große Geschichte, die uns hier vor Ort für die regionale Wirtschaft an vielen Punkten unterstützt und weiterhilft.
Herr Günther, ist es denn immer so leicht, wie Sie gerade den Fall geschildert haben, Kopien zu erkennen? Oder sind die auch manchmal so gut, dass selbst Sie sich fragen, ist das jetzt echt Erzgebirge oder nicht?
Das gab es tatsächlich noch nie.
Ach so.
Also ich erkenne das schon, aber der Verbraucher wird eben getäuscht. Also vom Verbraucher kann man nicht immer erwarten, dass der die Duplikate so gut auseinanderhalten kann wie eben ein Profi. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir jedes Mal dagegen vorgehen, wenn eben da ein Produkt mit Erzgebirge beworben wird, was eben am Ende aus Fernost stammt.
Herr Hummel von der Verbraucherzentrale in Leipzig. Sagen Sie, wie oft kommt es denn vor, dass Menschen zu Ihnen kommen und sagen, ich bin hier übers Ohr gehauen worden?
Das kommt bei uns tatsächlich recht selten vor. Die Verbraucher haben eher andere Probleme, also dass sie beispielsweise abgezockt werden auf verschiedene andere Weise. Aber für mich als Verbraucher ist natürlich vor allen Dingen wichtig, bei solchen Käufen mich vorher ordentlich zu informieren, also dass ich eben weiß, wo unterscheide ich jetzt eben die Erzgebirgsspielwaren oder Weihnachtsprodukte von anderen. Da gibt es eben diese Siegel, die schon angesprochen wurden, oder auch sonstige Merkmale. Also je besser ich informiert bin, umso eine informiertere, bessere Entscheidung kann ich dann auch als Käufer treffen.
Das klingt alles ziemlich schwierig, mich auf den Kauf vorzubereiten. Wer macht das am Ende?
Ja, es kommt immer darauf an, zu welchen Preisen man kauft, ne? Denn ich sag mal, so eine große Weihnachtspyramide, die kostet natürlich auch ein paar hundert Euro. Und da kaufe ich dann entweder beim Fachhändler, den ich kenne auf dem Weihnachtsmarkt oder wo ich sonst wie Vertrauen habe. Wenn ich dort irgendwo auf einem abseitigen Weihnachtsmarkt einer kleinen Hütte kaufe, da kann es eben schon passieren, dass ich dann nicht das Original bekomme.
Herr Professor Wündisch, wie ist denn das, wenn ich zuerst zu Hause merke, dass ich hier in einem Betrug aufgesessen bin? Kann ich da noch was tun? Bei so einer Pyramide, die mehrere hundert Euro kostet zum Beispiel?
Ja, ich muss gucken, wo habe ich sie gekauft. Das ist dann der Jurist würde sagen, ist ein Rechtsmangel, wenn ich ein gefaktes Produkt sozusagen kaufe, das mir als Original ausgegeben wurde. Darauf wird es auch ein bisschen ankommen. Was hat der Verkäufer gesagt? Wie war das beschrieben? Wenn das Logo des Verbandes, das in der Erzgebirgler nachgemacht ist, ist das relativ klar. Ansonsten, wenn der Verkäufer da mündlich sagt, aus dem Erzgebirge, dann wird es schon schwieriger. Das sind so die Momente, wo man immer gucken muss. Und klar, Recht haben und Recht bekommen sind ja immer zwei Dinge. Und die Durchsetzung solcher Dinge wie auch solcher Ansprüche auf Rückgabe oder Ähnliches, ich muss den Händler erstmal finden. Auf dem Weihnachtsmarkt wird es gelegentlich schwierig, weil der vielleicht schon abgebaut ist. Und es ist auch teilweise schwierig, auf den Ständen tatsächlich eine, der Jurist würde sagen, ladungsfähige Adresse zu finden. Also an wen richte ich denn einen Anspruch, gegen wen richte ich eine einstweilige Verfügung oder Ähnliches und wie stelle ich die dann auch zu und Ähnliches. Also man hat viele Schritte zu gehen, um tatsächlich da in solchen Fällen zu seinem Recht zu kommen, sei es als Verband, aber eben auch als Verbraucher, der ja vielleicht eine nicht geringe Summe, wenn ich an Schwibbögen, Nussknacker denke, die sind ja nicht billig normalerweise. Wobei ich glaube, der Preis ist auch immer eine gute Indikation, ob etwas echt ist oder nicht so echt. Wir haben es ja in der Verbraucherdiskussion vorhin gehört, Original ist mir zu teuer und Ähnliches. Ist ja auch vollkommen okay. Es kann auch gern jemand jetzt aus unserem Blickwinkel einen sächsischen Stollen machen. Das tut uns nicht weh. Für uns ist der Dresdner Stollen und ich glaube, eine Volkskunst aus dem Bayerischen Wald würde sie jetzt auch nicht stören. Es geht eben darum, dass dieses spezielle Produkt, das ja immer verbunden ist mit einem Ansehen, mit einer Tradition, dass das denjenigen vorbehalten sind, die diese Tradition geschaffen haben, die dieses Ansehen tagtäglich mit ihren Händen mit Leben erfüllen.
Was haben Sie denn als Markenschutz- und Patentanwalt in der Hand an Maßnahmen, wenn Sie einen erwischen?
Ja, wenn ich einen erwische, das hatten wir ja vorhin schon, ich habe immer diesen Anspruch auf Unterlassung. Und diesen Unterlassungsanspruch kann ich ja nur dann durchsetzen, wenn der auch sanktioniert ist. Sprich, entweder mit einer Vertragsstrafe belegt ist bei der Abnahmung oder im Fall einer einstweiligen Verfügung mit Ordnungsgeld bis 250.000 Euro oder Ordnungshaft. Das sind die Maßnahmen, die ich ergreifen kann. Bei einer einstweiligen Verfügung prüft das Gericht relativ schnell. Und in Leipzig, die dortige Kammer ist zuständig, auch wirklich sehr schnell und sehr effektiv. Die sind da gut eingespielt, prüft, ob unsere Ansprüche berechtigt sind. Und wenn die Ansprüche berechtigt sind, dann wird so eine Verfügung erlassen.
Können Sie sowas auch außergerichtlich klären oder geht das immer über?
Ja, die Abmahnung ist ja immer außergerichtlich. Das hat man ja vorhin schon. Und das ist ja immer die Chance. Und Der Kollege hat es ja auch schon angesprochen, das ist der Weg, das relativ kostengünstig, schnell, ohne Gericht zu klären. Jeder mahnt auch nur dann ab, wenn er sich sicher ist. Das kommt auch hinzu. Ne? Also von daher ist es eigentlich ein guter Weg. Und die, die gut beraten sind bei allen Abmahnungsfällen, 95%, die unterschreiben, schreiben vielleicht sogar noch, ach, das habe ich nicht gewusst, tut mir leid. Da sind wir relativ privilegiert mit dem Dresdner Stollen, weil wir doch jetzt relativ bekannt sind, auch rechtlich, wenn ich es mal so formulieren darf. Andere, die sind da natürlich etwas, wie soll ich sagen, zurückhaltender, auf so eine Abmahnung zu reagieren. Teilweise schreiben dann Anwälte zurück, teilweise geht man zu Gericht, aber auch da ist dann das Ergebnis eben so, dass wir in den letzten 20 Jahren eine 100%ige Erfolgsquote vor Gericht hatten.
Ach so.
Ja.
Wenn es um Plagiate aus Fernost geht, fragt man sich aber trotzdem, was hat ein deutscher Anwalt gegen die Wirtschaftsmacht China in der Hand? Oder ja, Sie können ja nur gegen die Händler vorgehen, ne?
Ja, das ist das eine, aber ich kann eben durch Grenzbeschlagnahme auch verhindern, dass die Dinge überhaupt nach Deutschland kommen, weil territorial unser Markenrecht gilt ja hier in Deutschland oder auf EU-Ebene innerhalb der Europäischen Union. Was außerhalb passiert, muss ich eben gucken, mit lokalen Marken abzudecken. Aber hier in Deutschland wie auch in der EU haben wir doch ein recht gut funktionierendes Rechtssystem. Ich muss mir die Mühe machen, eben meine Ansprüche zu verfolgen. Ich muss gucken, in welchen Ländern wird es gehandelt, wo wird es tatsächlich eingeführt, wer sind die Händler. Also ich muss sehr viel Fleißarbeit machen, was mit Recht eigentlich nicht mehr so viel zu tun hat, sondern das Praktische, diesen Unterlassungsanspruch durchzusetzen, die Kenntnis gerichtsfest auch tatsächlich nachzuweisen, wie der Vertriebsweg lief, warum es eine Fälschung ist. Das sind die Dinge, die dann tatsächlich immer wieder auch die Themen so ein bisschen komplizierter und auch langwieriger machen und auch für den Verband. Wir haben gerade in der Pause während der Nachrichten darüber gesprochen, ist natürlich auch immer ein Investment, solche Rechtsverfolgungskosten. Er muss ja immer in Vorleistung gehen, um sein Recht tatsächlich zu bewahren. Aber wir waren uns beide einig, dass es eben darum geht, dass wir den Schutz als solches für die Handwerker hier vor Ort in Dresden und im Erzgebirge nicht zu verlieren. Und Marken sind eben lebende Assets, würde man sagen, die bedürfen der Pflege. Und wenn wir sie nicht pflegen und nicht hegen, ich vergleiche es auch gerne aus aktuellem Anlass mit einer Brücke. Wenn ich eine Brücke schön über Jahre aufgebaut habe und sie steht dann und ist ein wunderbares Gebilde und dann pflege ich sie aber nicht und es kommen langsam Risse rein oder Ähnliches, das geht lange Jahre gut, ich kann immer noch drüber fahren. Und irgendwann habe ich vielleicht nicht genug gepflegt und dann kracht sie zusammen und ich habe gar nichts mehr. Und in unserem Bild würde es dann bedeuten, dass jeder in Deutschland Dresdner Stollen backen könnte, die Dresdner Bäcker und Konditoren diese Exklusivität verloren hätten oder die Erzgebirgler sind ja gerade auf dem Weg sozusagen, sich diesen Schutz ähnlich zu erarbeiten, was mühsamer und auch in der Mitgliedschaft immer wieder zu kommunizieren, der Weg ist, weil er eben mit Aufwand und Investitionen verbunden ist, um eben auch, und das ist auch die Motivation unserer Bäcker und Konditoren, die sagen, ich will, dass noch mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, meine Enkelkinder, die sollen auch noch Dresdner Stollen nur in Dresden backen
Warum
dürfen.
Warum ist es für Sie mühsamer, Herr Günther?
Naja, weil es eben noch nicht diesen europaweiten Schutz gibt, den es eben schon für den Dresdner Christstollen gibt. Das ist ja erst Beschlusslage des Europäischen Parlaments. Anträge können wir erst im nächsten Jahr stellen. Das sind noch nicht die Institutionen und alles soweit kommuniziert worden, die dann für uns zuständig sind. Wir haben ja gerade gehört, das sächsische Landwirtschaftsministerium übernimmt dann die Überwachungsfunktion bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Das wird höchstwahrscheinlich bei uns das sächsische Wirtschaftsministerium übernehmen, aber das ist auch alles noch nicht genau geregelt. Dazu wissen wir noch gar nicht, wie die Antragstellung funktionieren wird. Aber ich bin seit Anfang des Jahres da quasi im Austausch mit vielen europäischen Herstellergruppen von Frankreich über Portugal bis nach Polen. Und wir versuchen da auch jetzt schon eben auf die Kommission und prinzipiell auch auf das europäische Marken- und Patentamt einzuwirken, um die Antragstellung so leicht wie möglich, am Ende so kostengünstig wie möglich für die Handwerksbetriebe in ganz Europa zu machen.
Herr Professor Wündisch, Sie lehren am Institut für Internationales Recht, Geistiges Eigentum und Technikrecht an der TU Dresden und der Universität Leipzig. Worauf kommt es denn da an, populärwissenschaftlich?
Ja, populärwissenschaftlich ist ja erstmal die entscheidende Frage, wie bilde ich auch junge Kollegen aus, Studenten, die auch in diesem Bereich mal tätig sein werden, weil auch ich bin nicht unsterblich, befürchte ich mal. Und am Ende des Tages geht es ja auch darum, die Erfahrung, die Tradition, aber auch die Inhalte weiterzugeben, auch in rechtlicher Ebene. Das ist eine Thema, Ausbildung, ganz wichtig. Und da arbeiten wir und versuchen schon relativ früh den Studenten auch schon Informationen aus der Praxis. Und es gibt kein schöneres Beispiel, als mal in weißer Bäckerjacke in die Vorlesung zu gehen, Kartons mitzubringen, zu zeigen, das ist eine Verletzung. Und warum ist das eine Verletzung? Der Stollen kommt aus Sachsen-Anhalt beispielsweise, aber hat die Frauenkirche drauf, eine Herkunftshinweis auf Dresden, das geht natürlich nicht. Und so kann man das sehr plastisch machen und auch den Studenten zeigen, warum und wieso das wichtig ist und wie man auch dann später in der Praxis mit diesen Dingen umgehen kann. Das ist die eine Säule. Die andere Säule an der Universität ist auch immer die Forschung. Und wir beschäftigen uns schon mit Fragen, wie weit kann so ein Schutz gehen? Ist er gerechtfertigt, auch im Kontext des gesamten Kennzeichenrechts? Der EU-Schutz tatsächlich ist ein extrem starker Schutz. Manche sprechen vom Premium-Schutz, der viel stärker ist als jede Marke, die hier eintragen könnte, der einen ganz großen Schutzumfang hat, der also sehr deutlich die Privilegierung der Herkunftsangaben herausstellt und den einzelnen Inhabern oder Berechtigten dann doch einen Rechtsschutz gibt, den es so auf der Welt nicht gibt. Und da kann man mal tatsächlich mal daneben legen, wie ist das, wenn ich eine normale Marke habe oder ähnliches, wie bei den Erzgebirgler momentan. Und Herr Günther hat darauf hingewiesen, wie sie auf dem Weg sind. Und ich wünsche da natürlich sehr viel Erfolg. Das ist ein toller Weg, den sind wir auch gegangen, damals in den Nullerjahren. Und war zum Glück erfolgreich, auch dank der Unterstützung auch der Staatsregierung, die sich bei diesen Themen immer sehr engagiert. Ich betreue auch zwei Doktorarbeiten, die sich mit geografischen Herkunftsangaben beschäftigen. Wir hatten hier ein Projekt, das vom sächsischen Ministerium gefördert worden ist, Ernährungsgeschichte in Sachsen. Dort wurden historische Gerichte wiederentdeckt und nachgekocht. Und da haben die gesagt, gleichzeitig müsst ihr gucken, gibt es da noch eine Marke vielleicht, die wir darauf anmelden können, um diesen Schutz auch tatsächlich für Sachsen dann auch fruchtbar zu machen. Und das sind die Dinge, die wir tatsächlich dann auch sehr anwendungsorientiert am Institut und an den Universitäten dann machen.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Michael Hummel ist uns zugeschaltet, Jurist bei der Verbraucherzentrale Sachsen in Leipzig. Herr Hummel, nach all dem, was Sie heute Abend hier gehört haben, lassen Sie uns doch mal ganz kurz zusammenfassen im Sinne der Kunden und Kunden, der Verbraucherinnen und Verbraucher. Welche Tipps können Sie als Verbraucherzentrale beim Thema Original oder Fälschung den Verbrauchern geben?
Ja, eins habe ich ja schon vorhin angesprochen, man sollte sich informieren und genau hinschauen. Ich glaube, das ist, sage ich mal, eine Allerweltsweisheit. Aber eins ist auch vorhin schon angeklungen, ich sollte auch darauf achten, dass ich den Kontakt des Händlers habe. Denn gerade beim Weihnachtsmarkt kann es sein, dass die Bude nach ein paar Tagen abgebaut ist. Und wenn an meiner Pyramide dann Dinge nicht funktionieren, dann sollte ich schon wissen, an wen ich mich wenden kann. Und es kommt auch hinzu, dass ich im stationären Handel, diese Frage bekommen wir auch immer wieder, natürlich grundsätzlich erstmal kein Widerrufsrecht habe. Ja, also ich kenne das aus dem Online-Kauf. Wenn ich irgendwo im Internet was kaufe, dann kann ich das ja in der Regel innerhalb von zwei Wochen zurückgeben. Das Recht habe ich per se im stationären Handel erstmal nicht. Aber viele Händler räumen das trotzdem ein, ihren Kunden. Und das könnte ich zum Beispiel erfragen am Stand, ob ich das eben auch zurückgeben kann, wenn irgendwie mir das nicht mehr gefällt oder wenn es geschenkt wird und das nicht gefällt. Also das sind so Dinge, die kommen auch schon mal auf dem Weihnachtsmarkt vor.
Das ist ein sehr guter Hinweis, wie ich finde. Und ich darf Sie mal zitieren. Sie haben gesagt, manche Kunden setzen auf preiswerte No-Name-Produkte, um es mal diplomatisch wertvoll auszudrücken. Sie sagen, das ist okay, aber die Werbung und die Angaben auf der Verpackung müssen immer klar und deutlich sein.
Genau, also wir als Verbraucherschützer wollen, dass die Verbraucher eine informierte Entscheidung treffen können. Also sie müssen wissen, was sie für eine Ware vor sich haben und da gehen natürlich alle Arten von Irreführungen und anderen Dingen nicht, die ja auch die Kollegen schon angesprochen haben. Also es muss transparent und klar sein, ist es nun eine Originalware aus dem Erzgebirge oder ist es ja irgendwas anderes und da ist der Bereich manchmal fließend und da ist man schnell im Irreführungsbereich und dann sind wir natürlich auch als Verbraucherzentrale zuständig, um dagegen vorzugehen, wenn es sein muss.
Und welche Schwierigkeiten gibt es denn durch Fälschungen aus Fernost, wo es Ihren Rat braucht?
Ja, also wir haben die Probleme vor allen Dingen bei Markenware, die im Ausland gekauft wird, wo Verbraucher das dann weiter veräußern im Internet und dann kommen sie bei uns, weil sie eine Abmahnung bekommen haben, weil da jemand ja, mehrere hundert Euro Rechtsanwaltsgebühren haben möchte, weil eben ein, ja, eine Mütze oder Schuhe im Internet weiterverkauft wurden, die eben keine Originale waren.
Und wie helfen Sie dann?
Ja, wir können dann manchmal helfen, weil die Abmahnung nicht berechtigt ist, ist aus verschiedenen Gründen. Also wenn beispielsweise das eben doch Originalware war, aber sie war eben nicht deutlich erkennbar, oder ja, der Verbraucher hat ja rein privat verkauft, auch das ist ja im Markenrecht zulässig, dass ich die Sachen weiter veräußere. Nur wenn ich dann, sag ich mal, als Powerseller auf eBay tätig bin und das auch gewerblich tue, dann bin ich in der Haftung. Also da gibt es schon so ein paar Weichen, die ich stellen kann, aber ja, manchmal sind die eben auch berechtigt, die Abmahnung.
Es wird ja momentan regelrecht davon abgeraten, auf solchen Portalen wie Temu zum Beispiel zu kaufen, diese chinesische Plattform. Ja, was sagen Sie dazu?
Ja, das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, der gerade bei ja, so Weihnachtsschmucksachen wichtig ist, nämlich die Sicherheit. Denn das sind ja Dinge, die man sich in die Wohnung stellt und die man anzündet. Und da haben wir ja in Europa, gerade Deutschland, einen sehr hohen ja, Schutzstandard, den man da auch erfüllen muss als Hersteller. Und das Thema Temo ist natürlich vor allen Dingen ein Produktsicherheitsthema. Das wird ja auch vielfältig durch den Verbraucherschutz angegangen, dass es dort Missstände gibt. Und ja, wenn ich No-Name-Ware kaufe, die ich möglicherweise im Internet erwerbe, dann muss ich eben auch immer damit rechnen, dass ich da nicht so eine hohe Qualität bekomme. Und das heißt eben auch, ja, Gefahr.
Erstens das und zweitens, ich denke jetzt schon mal einen Schritt weiter, stellen Sie mal vor, da passiert was, es brennt oder irgendwas. Besteht da Versicherungsschutz bei solchen Käufen? Nicht.
Nein, da besteht leider kein Versicherungsschutz. Also mein Hauptproblem ist natürlich vor allen Dingen, dass ich den Händler und den Verkäufer nicht greifen kann, der mir diese mangelhafte Ware verkauft hat. Weil an den würde ich mich ja dann richten mit meinem Schadensersatzanspruch. Und wenn ich das irgendwo im Internet in China bestellt habe, der ist natürlich weit weg und der ist für mich im Zweifel nicht zu greifen. Hm. Und da sehe ich kein Geld. Also im Zweifel ist es eben dann doch besser, auf jemanden, auf eine Ware zurückzugreifen, wo ich weiß, von wem die ist, dass er Qualität hat und ja, ich eben ein Stückchen mehr Sicherheit habe.
Ich dramatisiere jetzt. Also mir geht es jetzt nicht nur um die Versicherung durch den Händler, sondern wenn, stellen Sie mal vor, ein Wohnungsbrand oder sowas wird verursacht, springt da die Haftpflicht an oder wie ist es?
Oh, das ist eine gute, das ist eine versicherungsrechtliche Frage.
Oh, habe ich Sie jetzt überfordert?
Ich sag mal, aus der Hüfte geschossen ist es sicherlich eine Frage, ob ich sachgemäß mit der Ware umgegangen bin. Ja? Also wenn ich da eine Pyramide angezündet und immer ordentlich bewacht habe, dann werde ich wohl gute Aussichten haben. Aber wenn ich eine Pyramide einfach stehen lasse, ohne sie zu beaufsichtigen, dann sieht es eher schlecht aus. Ne?
Wer kann das beweisen?
Das wird dann im Zweifel durch ein Brandgutachten gemacht in so einem Versicherungsfall. Oder ich muss ja mich möglicherweise auch entlasten als jemand, der dann Ansprüche Geld machen will und dann eben die Ansprüche auch darlegen und beweisen muss.
Wir wollen jetzt mal nicht zu sehr dramatisieren, sondern uns auch ein bisschen freuen auf die Adventszeit. Es ist immer wieder imposant, wie ich finde, jedes Jahr fangen die Menschen früher an und ich habe immer das Gefühl, jedes Jahr ist es noch ein Tick mehr an Beleuchtung, was da dazu kommt, um die
Schwibbögen?
Nein, ich meine die Beleuchtung draußen im Garten zum Beispiel. Diese Weihnachtsbeleuchtung, die dazukommt. Ich habe den Eindruck, als ob es jedes Jahr wieder ein bisschen mehr wird an Weihnachtsbeleuchtung. Egal ob Schwibbogen oder einfach nur Lichterketten.
Naja, klar wird es mehr, weil unsere Produkte sind ja langlebig. Also wer schon vor eben 60 Jahren angefangen hat zu sammeln und sich jedes Jahr ein Stück mehr kauft, dann wird es automatisch mehr.
Ja, wir haben ja vorhin gehört, es ist eine schöne Tradition, gerade so im Umgang mit Volkskunst, sich jedes Jahr ein neues Teil zu kaufen. Ne? Ich glaube, das trägt das auch ein bisschen
ja, mit. Es gibt ja auch viele, also das man nach, was man gar nicht so nach außen sieht, es gibt ja auch viele Sammlerstücke, kleine Figuren und so, die man sich dann jedes Jahr dazustellt. Gibt es ja so Weihnachtsberge, Engelorchester, wie wir es schon erwähnt haben, wo eben jedes Jahr ein Engel, ein Musikant, ein Räuchermenschen oder was auch immer dazu kommt.
Darf ich mal fragen, wie viel Sie denn eigentlich zu Hause haben? Also ich meine, der Schuster die schlechtesten Schuhe. Vielleicht haben Sie auch gar nicht viel, aber ich könnte mir vorstellen, so herzlich wie Sie heute Abend unterwegs sind.
Ja, was ich erstmal leider noch gar nicht geschafft habe, ist überhaupt Schwibbogen und sowas ins Fenster zu stellen. Ich komme gerade von dem Weihnachtsbaum in Brüssel.
Sehen Sie?
Und konnte mein Haus da leider bis auf ein Außenstern, der da schon hängt, noch nicht schmücken. Aber was das Highlight bei mir ganz privat auf meinem Grundstück ist, wir haben einen 3 Meter großen Stufenbaum. Also das ist dann wieder eine Außenbeleuchtung, also ein ganz großer Holz-Weihnachtsbaum in Form einer Stufe mit einem riesengroßen Stern eben oben drauf, und der ist beleuchtet, und wir wohnen direkt an der Hauptstraße in Seifen, und alle Touristen fahren dann quasi immer direkt bei mir vorbei, und manche halten auch an und machen dann ein Foto.
Sehr schön.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Original oder Fälschung, es geht um den Schutz regionaler Produkte heute Abend hier bei MDR Sachsen. Und nächsten Samstag, immer am Samstag vor dem zweiten Advent, findet das große Stollenfest im Rahmen des Dresdner Striezelmarktes statt. Und weil wir heute bei Markenrechten und Schutz sind, wie groß ist denn eigentlich dieser Stollen dieses Jahr beim Stollenfest, Frau Marschalek?
Ja, das können wir jetzt natürlich noch gar nicht so richtig sagen, denn der Stollen wird ja erst am kommenden Sonntag in der Messe Dresden zusammengesetzt. Aber ich gehe mal davon aus, also die 1,8 Tonnen werden wir auf jeden Fall wieder erreichen. Also schon
Moment,
ein ganz
schönes
Stück.
Also 1,8 Tonnen, wie lang war er denn im letzten Jahr, um sich mal eine Vorstellung zu machen? Vielleicht gibt es ja Menschen, die waren noch nie bei Ihnen beim Stollenfest und die wollen wissen, was da jetzt passiert.
Der Riesenstollen war im vergangenen Jahr so rund 3 Meter lang und knapp 1 Meter hoch. Also es ist wirklich ein ordentliches Koloss, was wir dort auf die Straße bringen.
Ich habe vorhin gelernt, dass man den Stollen immer von der Mitte aus anschneiden muss, damit man ihn dann am Ende wieder zusammenschieben kann, damit er nicht austrocknet. Wie machen Sie das denn mit 1 Meter hohen Stollen?
Also der wird auch in der Mitte angeschnitten, aber in der Tat müssen wir den am Ende gar nicht wieder zusammenschieben, weil es bleibt nämlich wirklich gar nichts übrig. Also der wird an dem Tag komplett ausverkauft. Im vergangenen Jahr haben wir, glaube ich, nicht mal 2,5 Stunden gebraucht, bis diese 1,8 Tonnen weg waren.
Was kostet ein Stück?
Ein Stück vom Riesenstollen kostet 10 Euro.
Und was machen Sie mit dem Geld?
Das wird natürlich ein Stück weit auch zur Refinanzierung dieses großen Events genutzt, aber wir nutzen das auch als tolle Möglichkeit, um uns für einen guten Zweck zu engagieren, und dann wird ein Teil des Erlöses wird gespendet.
Herr Professor Windisch, und ich kann Sie nicht gehen lassen, ohne die Frage gestellt zu haben, ob auch dieser Stollen markenrechtlich geschützt ist. Das müssen wir jetzt noch rausfinden.
Naja, der Riesenstollen ist ein Dresdner Stollen, damit ist er selbstverständlich markenrechtlich geschützt. Und wir haben extra auch wunderbare Kartonagen entwickelt in einem schönen Design. Früher wurden die ja noch eher schnöde in Plastiktüten rausgegeben. Aber das fand das Eichamt dann nicht mehr so begeisternd. Und daraufhin haben wir jetzt sehr schöne, wertige Pappverpackungen genommen, die Stücke eingelegt werden.
Verstehe ich jetzt nicht. Wieso
werden.
Hat das Eichamt da was dagegen gehabt?
Naja, sie haben ja lose Ware, und es geht darum, ja auch zu wiegen. Wir sagen ja, jedes Stück ist ein 1/2 Kilo. Und nicht, dass da jemand kommt und danach wiegt oder ähnliches. Und das sind alles so Dinge, aber auch die Hygiene spielt eine Rolle. Und deswegen stimmen wir uns auch im Vorfeld mit den Ämtern ab, haben da große Unterstützung dankenswerterweise und gucken, dass wir diese Dinge, ein Thema weniger für den Markenanwalt, aber das sind auch Rechtsfragen, die auch mal auf meinen Tisch kommen. Und dann versuchen wir eben das so für die Verbraucher, aber auch für die Hygiene und damit auch fürs Image. Das ist ja ganz wichtig, dass das ordentlich aussieht, dass die Stücke die gleiche Größe haben und ähnliches. Die werden dann zum Teil am Riesenstollen vorgeschnitten. Wir haben erst am letzten Sonntag wurden die Stollenplatten gebacken, und ich sage Ihnen, es war herzerwärmend hier in der Bäckerfachschule.
Ja, das sind die süßen Bausteine, aus denen der Riesenstollen zusammengesetzt wird, weil der wird gebacken.
Der Ofen ist nicht groß genug, leider. Ja, das ist sehr betrüblich.
Richtig, genau. Also wie so ein Tetris-Prinzip. Also man baut die Bausteine übereinander, und dann wird das ganz fachmännisch in die richtige Form geschnitten.
Gut, statt Plastikfolie jetzt die schönen Kartons, wie auch der Karton, in dem unser Stollen heute Abend hier eingepackt ist, mit Siegel obendrauf?
Alles dabei. Nur alles, echt mit dem Siegel.
Alles für 10 Euro. Und Herr Günther, Sie sind auch dabei beim Stollenfest. Was machen Sie Schönes?
Nee, dieses Jahr leider nicht. Letztes Jahr sind wir dann beim Stollenumzug mitgelaufen, weil das Thema im letzten Jahr war quasi auch Nussknacker, also das Marketingthema des letzten Jahres. Und da haben wir aus Seifen einen kleinen lebendigen Nussknacker quasi mitgebracht, der dann auch sein Nussknacker-Gedicht auf der Bühne vorgetragen hat.
Okay. Und dieses Jahr sind Sie nicht zu sehen?
Dieses Jahr schaffe ich das leider terminlich nicht, weil für mich geht es dann gleich im Anschluss nach Amerika weiter.
Erzählen Sie.
Ich stamme ja selber aus der Gemeinde Seifen. Seifen ist ja nur so der bekannteste Ort, was unser Kunsthandwerk betrifft. Ist der Ort unserer Schule dann auch, was jetzt mal wichtig ist. Die Holzspielzeugmacherschule, der einzige Ort, an dem man diesen Beruf auch erlernen kann. Und die Gemeinde Seifen hat eine Partnergemeinde in den USA, nicht weit von Chicago, also in Indianapolis. Das ist ein Vorort, Carmel heißt der. Da findet seit jetzt ungefähr 10 Jahren jedes Jahr ein richtig traditioneller deutscher Weihnachtsmarkt statt, fast schon sächsischer Weihnachtsmarkt. Es sind aber auch Schnitzer aus Garmisch mit dabei und so weiter. Also deswegen eher ein deutscher Weihnachtsmarkt. Das ist ja schon in Amerika fast eine eigene Marke, die man sich wahrscheinlich eintragen lassen könnte. German Christmas Market und dann in der ganzen USA welche aufbauen kann.
Und die, weil das Amerikaner sind, ist es oft dort so, dass die das ganze Jahr über bestehen, diese Märkte. Also es gibt zum Beispiel Christmas Village und so weiter. Also
ja, das sind so Verkaufsflächen, die dann immer so gut. Aber die Weihnachtsmärkte und vor allem dann der auch in Carmel, wo ich dann hinfliegen darf, der findet dann wirklich nur ganz klassisch in der Weihnachtszeit statt. Hat, glaube ich, gestern eröffnet. Und mich begleiten dann zwei Auszubildende unserer Holzspielzeugmacherschule. Und die haben dann die Ehre, das Handwerk dann vor Ort live vorzuführen.
Schaffen Sie es bis zum 24. wieder hier zu sein?
Ja, ich habe dann bloß ein paar Tage dazu. Also an den Wochenenden muss ich schon immer irgendwo hier verfügbar sein. Es gibt ja ganz viele Stände mit erzgebirgischem Kunsthandwerk. Ich habe selbst auch nochmal einen Familienbetrieb. Also ich bin tatsächlich an den Samstagen wirklich dann so für die letzte Schicht 19 bis 22 Uhr auch hier in den Buden verfügbar.
Wunderbar. Also, Weihnachten ist gerettet. Herr Günther kommt wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute Abend bei uns waren. Frau Marschallig, Herr Professor Wündisch und Frederik Günther. Und danke auch an Michael Hummel, dem Juristen bei der Verbraucherzentrale Sachsen, der uns heute zugeschaltet war aus Leipzig. Sind Sie sehr noch gern. Da? Ja, Sie sind noch da. Okay, also danke, dass Sie hier waren. Kommen Sie gut nach Hause und schönen Abend noch. Danke.
Vielen Dank. Schönen Abend.
Vielen Dank.
Danke, schönen Abend.
Original oder Fälschung? Wie können regionale Produkte besser geschützt werden? Darum geht's heute bei Dienstags direkt. Und es geht jetzt weiter mit dem Wirtschaftsexperten Professor Christian Lessmann von der TU Dresden und mit unserer Korrespondentin in Shanghai, Eva Lambi-Schmidt.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Wie können regionale Produkte besser geschützt werden? Darum geht's heute Abend bei Dienstags direkt. Das fängt beim Dresdner Stollen an, geht über die Holzkunst aus dem Erzgebirge bis hin zur Autoindustrie. Und bei dem Thema kommt man an China nicht vorbei. Die Chinesen schauen ganz genau hin und sind schnell im Nachmachen. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin in Shanghai, Eva Lambi-Schmidt. Schönen guten Abend.
Guten Abend aus Shanghai.
Warum gilt denn in China der Spruch lieber besser nachgemacht als schlecht selbst erdacht?
Naja, diesen Spruch gibt es so in China gar nicht. Das ist eher ein Vorurteil, würde ich sagen. Chinesen selbst sagen das gar nicht von sich selbst. Im Gegenteil, die chinesische Führung arbeitet seit einigen Jahren daran, dass Made in China nicht nur heißt, dass in China produziert wird, sondern auch, dass die Dinge in China entwickelt und erfunden werden, in China also erdacht werden. Es ist also längst nicht mehr so, dass in China nur Sachen nachgemacht werden. Im Gegenteil, in manchen Bereichen hat China ja sogar aufgeholt, ist sehr wettbewerbsstark geworden, was Innovationen angeht. Aber das Außenbild, was viele von China vielleicht haben, das kommt natürlich auch nicht von nichts. Es war und ist nach wie vor so, dass es in China günstige Produktionsstätten gibt. Es kann dort sehr günstig produziert werden. Vieles wird in Massen produziert. Und auch das Patentrecht, da ist es so, dass China lange keinen guten Ruf hatte, weil es Probleme gab bei der Umsetzung von Schutzrechten. Das heißt, da kamen Firmen auch eher mit Nachahmungen mal durch. Aber auch da hat sich mittlerweile was getan und sich auch vieles verbessert. Das heißt, das Bild, was viele von China haben, das ist heute nicht unbedingt mehr so. Ich kann aber trotzdem verstehen, wenn es in Deutschland vielleicht auch so ankommt durch zum Beispiel Shopping-Apps wie Temu, wo es viele auch sehr günstige, billige Produkte sogar gibt. Das erregt gerade sehr viel Aufmerksamkeit, das, was billige und auch nachgemachte Produkte angeht.
Sind es am Ende die Kopien, die China als Wirtschaftsmacht so stark machen, oder ist das Nachgemachte nur ein Bruchteil der Wirtschaft? Wie hoch ist der Anteil?
Wie hoch der Anteil genau ist, das kann man nicht sagen, aber es ist sicher nicht so, dass Chinas Wirtschaftsboom der letzten Jahrzehnte auf Fake-Produkten basiert. Chinas Produktionssektor, da sage ich mal, eine Marke macht zwar 26% des Wirtschaftswachstums aus, und China exportiert auch viele Produkte ins Ausland, ist Exportweltmeister, aber davon ist ja auch nicht alles Fake. Chinas rasanter Aufstieg ist Experten zufolge eher dem Bausektor zuzuschreiben, dass immer mehr Infrastruktur und Wohnungen gebaut wurden, die man damals vor 40 Jahren auch gebraucht hat. Mittlerweile ist da der Markt allerdings gesättigt. Das wurde jetzt in den letzten Jahren immer mehr gebaut, als tatsächlich gebraucht wurde und auch genutzt wird. Dadurch sind ganze Geisterstädte entstanden, in denen Wohnhäuser teils gar nicht fertig gebaut leer stehen. Viele chinesische Bauunternehmen sind hoch verschuldet. Das ist ein riesiges Problem für Chinas Wirtschaft derzeit. Chinas Wirtschaft geht es gar nicht so gut momentan. Sie schwächelt sehr, erholt sich nach der Corona-Pandemie nur schleppend. Und die Immobilienkrise belastet die Wirtschaft sehr. Es ist gerade so, dass die Menschen in China, wenn wir jetzt nochmal zurück zu den Produkten kommen, die in China produziert werden, dass die Menschen ihr Geld eher zusammenhalten und gar nicht so viel kaufen. Das heißt, es ist gerade gar nicht so einfach, Waren in China zu verkaufen. Das heißt, es wird zwar immer noch produziert und produziert, aber es gibt im Inland nicht so viele Abnehmer, wie die Staats- und Parteiführung sich das eigentlich wünscht. Die Lösung ist da einfach, die Waren verstärkt ins Ausland zu verkaufen und mehr zu exportieren, also diesen Überschuss loszuwerden.
In China gibt es den weltgrößten Markt für Weihnachtsdeko. Und zwar werden dort 80% des Welthandels produziert. Und Sie waren dort. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, das war sehr, sehr interessant. Das sind sehr, sehr, sehr große industrieartige Hallen, mehrstöckig. Das ist wie so ein Labyrinth, in dem man sich sogar verlaufen kann. Da reihen sich ganz, ganz viele Läden aneinander und da gibt es dann verschiedene Bereiche und eben einen ganzen Bereich nur für Weihnachtsdeko. Da hat gefühlt jeder Laden aber auch das Gleiche. Also ich wüsste als Händler jetzt gar nicht, warum ich zu Laden X oder Y gehen sollte. Das ist ein Großmarkt, also jetzt nicht für Endkunden gedacht. Da gehen Zwischenhändler kaufen, um das dann weiter zu verkaufen, auch unter anderem, um das auf der Shopping-App Temu dann zu verkaufen ins Ausland. Ja, aber wahrscheinlich macht es dann in diesen Läden am Ende auch der Preis, wie man dann dort verhandelt. Und es gibt außer Weihnachtsdeko auch noch viele andere Bereiche. Also es gibt dann in Yiwu, das ist übrigens der größte Großhandelsmarkt der Welt, alles Mögliche an Waren des täglichen Bedarfs, also Ohrringe zum Beispiel, Armbänder, Hausdeko, Bilderrahmen, Vasen, Elektrokleingeräte, Kinderspielzeug, also alles Mögliche. Und da wird an allen Ecken gewuselt, da werden Waren in Plastiktüten eingepackt und große Pakete in Klebeband umgewickelt. Also es ist ein geschäftiges Treiben sozusagen.
Und welche Weihnachtsdeko haben Sie dort entdeckt, die Sie eventuell an erzgebirgische Holzkunst erinnert?
Ehrlich gesagt nicht so viel. Das war eher so bling bling, viele Lichterketten, auch bunte, eher kitschige, nach meinem Geschmack, blinkende Modelle, außerdem Lametta, Christbaumkugeln in allen möglichen Farben und Formen, Plastikbäume, Plastiktürkränze, Rentiere mit Weihnachtsmannmütze, also Dekoration fürs Haus, auch Weihnachtsstrümpfe. Und was vielleicht am ehesten an erzgebirgische Holzkunst erinnern könnte, wäre vielleicht der Holznussknacker. Das gab's schon, aber ehrlich gesagt finde ich das nicht wirklich vergleichbar.
Kommen wir mal von der Weihnachtsdeko hin zur Gesamtwirtschaft. Früher hat China den ICE und den TGV importiert für sein eigenes Hochgeschwindigkeitsbahnnetz. Das war gut für den deutschen und europäischen Export. Dann haben die Chinesen solche Bahnen in eigenen chinesischen Werken gebaut und jetzt hat man in China eigene Hochgeschwindigkeitszüge entwickelt und ist somit vom Welthandel völlig autark und exportiert solche Züge jetzt selbst. Wie hat China das geschafft?
Also ganz kurz, China hat sich das abgeschaut, wie es andere machen und dann selbst einfach gemacht. Darin ist China gut und ja, da gibt es auch andere Beispiele. Man findet sie überall. China hat zum Beispiel Deutschland in der Solarindustrie übertrumpft, auch weil China die Massenfertigung meistert und so viel kostengünstiger produzieren kann. Außerdem produzieren chinesische Firmen seit Jahren eigene Smartphones. China hat auch sein eigenes Internet aufgebaut. Das ist ein eigenes Paralleluniversum sogar, welches ja auch staatlich zensiert ist und von der restlichen Welt abgeschottet ist mit eigenen Apps, mit eigenen Browsern. Außerdem hat China im vergangenen Jahr auch sein erstes Passagierflugzeug präsentiert, versucht also in sämtlichen Bereichen autark zu sein und auch Technologieführer zu werden. Ein prominentes Beispiel sind auch die E-Autos. Da exportiert China auch immer mehr ins Ausland und macht sich macht auch europäischen und deutschen Unternehmen nicht nur auf dem chinesischen Markt Konkurrenz, sogar auch auf Drittmärkten.
Mittlerweile gibt es 120 E-Automarken. China ist somit größter E-Autoproduzent, was die Vielfalt der eigenen Marken angeht. Welchen Stellenwert haben denn deutsche Automarken im Moment noch, muss man vielleicht sogar sagen?
Ja, gute Frage. Ich denke, vielleicht sind deutsche Marken noch ein Prestige, aber auch das Image hat gelitten. Wenn ich hier heute Chinesen frage, wie sie deutsche Autos finden, dann haben die meisten zwar noch großen Respekt und kennen auch die deutschen Marken, aber das bezieht sich meistens auf die alten Tage, auf die Tage der Verbrenner. So von wegen Verbrenner, ja, das können die Deutschen, aber E-Autos, da setzen die chinesischen Kunden dann doch lieber auf eigene Marken. Und dabei muss man auch einfach sagen, dass die chinesischen E-Autos auch einfach besser ankommen bei den chinesischen Kunden. Und warum? Ich habe sie ja auch schon selber gesehen bei mehreren Gelegenheiten auf Automessen, aber auch hier auf den Straßen, weil sie modern sind, weil sie smart vernetzt sind mit dem Smartphone, weil es nicht nur ein Fortbewegungsmittel ist, auch nicht nur ein E-Auto, sondern ein Wohnzimmer auf vier Rädern mit allem Entertainment, was man sich so vorstellen kann. Also da gibt's Karaoke im Auto, da gibt's Spielkonsolen im Auto, riesige Displays, eine Minibar unter der Armlehne. Da kann man sich natürlich fragen, ob man das braucht, aber hier bei den chinesischen Kunden kommt das gut an, anscheinend auch auf anderen Märkten dieser Welt, und das ist schon eine Konkurrenz, die man ernst nehmen sollte. Aber auch ja, Komponenten der Autos, zum Beispiel wie die E-Auto-Batterien, kommen aus China, wie auch vermehrt andere Autoteile, die früher ja von deutschen, von europäischen Zulieferern kamen, können Chinesen heute zunehmend auch selbst herstellen. Und das ist für die deutsche Autoindustrie ein Schock gewesen, festzustellen, dass Autos zu produzieren ja auch ohne sie geht. Und jetzt versuchen deutsche Autohersteller aufzuholen, arbeiten auch vermehrt mit chinesischen Kooperationspartnern zusammen. Die haben also jetzt erkannt, dass Innovationen hier in China entwickelt werden und dass man auch von chinesischen Firmen lernen kann und eben nicht nur umgekehrt.
Wenn man das verallgemeinert, was können Chinesen grundsätzlich besser als die Deutschen, wenn es ums Produzieren geht?
Ich denke, das eine sind die Skaleneffekte, dass eben viel in Massen produziert wird, aber es ist auch die Schnelligkeit, also die Schnelligkeit zu produzieren, aber auch von einer Idee eines Produkts zum fertigen Produkt zu kommen. Das ist auch etwas, was die deutschen Autohersteller zum Beispiel gemerkt haben, dass die Zyklen, ein neues Auto zu entwickeln und aber dann auch ja ins Geschäft zu bringen, viel länger dauert als bei der chinesischen Konkurrenz. Natürlich ist es aber auch so, dass Chinas Staats- und Parteiführung seine Industrien subventioniert, also dass es da ganz klar auch eine politische Linie gibt, in bestimmten Bereichen Technologieführer zu werden und entsprechend diese Bereiche auch zu fördern. Und China hat da viel, viel mehr Möglichkeiten und Instrumente, in den Markt, in die Wirtschaft einzugreifen, als das bei uns der Fall ist.
Eva Lambi-Schmidt, unsere ARD-Korrespondentin in Shanghai, über Billigkopien aus China. Original oder Fälschung, wie können regionale Produkte besser geschützt werden? Darum geht's heute Abend bei Dienstags direkt. Frau Lambi-Schmidt, schöne Grüße und vielen Dank.
Sehr gerne, liebe Grüße.
Wie können regionale Produkte besser geschützt werden? Darum geht's heute Abend bei Dienstags direkt. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsexperten Professor Dr. Christian Lessmann von der TU Dresden. Schönen guten Abend, Herr Lessmann.
Schönen guten Abend.
Welche volkswirtschaftlichen Probleme entstehen denn, wenn Produkte nicht ausreichend geschützt werden?
Ja, also Marken- und Patentrechte sind eine ganz wichtige Voraussetzung für Innovation. Ja. Warum sollte ein Unternehmen viel Geld investieren, um zum Beispiel ein neues Produkt zu entwickeln oder Verfahren zu verbessern, das also günstiger herzustellen, wenn das dann die Konkurrenz einfach so imitieren könnte? Nur wenn das Unternehmen zumindest für eine gewisse Zeit Gewinne mit diesen Innovationen machen kann, dann lohnt es sich überhaupt, diese Investitionen am Anfang zu tätigen, um daraus die Innovation zu machen. Und das werden die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen zum Beispiel bei Arzneimitteln gut nachvollziehen können. Die verbessern unsere Gesundheit und Lebensqualität. Aber es entsteht auch ein gewisser Konflikt, dass man ja will, dass möglichst alle diese Produkte bekommen können. Wir wollen das ja allen zugänglich machen. Und deswegen sind dort dann die Patentlaufzeiten limitiert. Also man hat einerseits diesen Patentschutz, damit die Innovation getätigt wird. Andererseits dann aber auch nicht auf alle Ewigkeit. Patentlaufzeit im Arzneimittelbereich in der Regel 20 Jahre. Und danach kommen dann die Generika-Hersteller. Dann ist Wettbewerb, dann wird es günstiger.
Genau, auf dieses Wort habe ich jetzt gewartet, Generika. Das ist mal, wenn man in der Apotheke gefragt wird, nehmen Sie auch Generika?
Ganz genau, ganz genau. Meine Frau ist auch Apothekerin und da gibt es dann hunderte von verschiedenen Anbietern letztlich desselben Wirkstoffs.
Inwieweit ist denn unsere Wirtschaft immer noch auf Export angewiesen? Es heißt ja Deutschland Exportweltmeister. Wenn wir das jetzt mal so in Prozenten sehen, können Sie uns das nochmal aufschlüsseln?
Ja, also Deutschland ist tatsächlich sehr stark auf Exporte angewiesen. Also ein ganz großer Teil der Produkte, die in Deutschland hergestellt werden, und nicht nur Waren, sondern auch Dienstleistungen, gehen in den Export. Und große Bedeutung dabei haben zum Beispiel Maschinen, Maschinenteile, Anlagen, Messinstrumente, Arzneimittel, Impfstoffe auch, natürlich Autos und Dienstleistungen. Aber es ist viel mehr als eben nur Autos. Also das macht schon einen gewissen Anteil aus, aber noch ganz viele andere Produkte. Und wenn man das versuchen will, in Zahlen zu fassen, das sind jetzt natürlich große Dimensionen. Also die Exporte im letzten Jahr waren 1590 Milliarden Euro. Das sind also rund 1,6 Billionen Euro. Und demgegenüber stehen Importe von rund 1,36 Billionen Euro. Wenn man das jetzt einfach mal addieren würde, dann ist das im Verhältnis fast so groß wie das gesamte Bruttoinlandsprodukt. Also der Wert von allen Waren und Dienstleistungen, die wir in Deutschland herstellen. Das heißt, wir sind unglaublich eng international verflochten. Also wir importieren Güter, Güter, die wir nicht selbst herstellen können oder auch Vorprodukte, die wir dann zu Endgütern weiterverarbeiten und dann in den Export geben. Und wenn Deutschland diese Exporte nicht tätigen könnte, dann wären wir wirklich sehr viel ärmer. Die Löhne wären niedriger und es wären auch alle Produkte für die Menschen viel teurer. Stellen Sie sich vor, günstige Produkte werden nicht importiert. Dann steigen natürlich bei uns die Preise.
Und was bedeutet das jetzt, wenn billige Fälschungen aus Fernost zuhauf auf dem deutschen Markt sind?
Ja, also man muss da ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja so dieses Made in Germany, was für, glaube ich, international immer noch hohe Qualität steht. Das bezieht sich aber vor allem auf so hochtechnologische Ingenieursprodukte, also Maschinen, Anlagen, vielleicht auch Automobile. Die sind jetzt nicht einfach zu kopieren, Also das sind ja absolute Hightech-Produkte. Und insofern spielt da das Fälschen von Produkten nicht so eine große Rolle. Wo es eine Rolle spielt, sind zum Beispiel Arzneimittel. Da gibt es leider viele Fälschungen, die unterwegs sind. Ja. Und dann auch noch im Bereich von Luxusmarken und Luxustextilien, da wird auch viel gefälscht. Das ist aber in Deutschland kein sonderlich großer Wirtschaftszweig. Also für die Wirtschaft insgesamt ist es nicht ganz so wichtig. Für die Verbraucher ist es natürlich sehr wichtig, weil sie wollen natürlich ihren Kindern Spielzeug zu Weihnachten kaufen, das gewissen Sicherheitsstandards genügt.
Und trotzdem werden immer wieder gerne Kopien aus China gekauft. Das gehört ja zur Wahrheit dazu.
Ja, das gehört zur Wahrheit dazu. Also es gibt gerade über diese neuen Internetplattformen tatsächlich eine ganze Menge Müll, der auch nach Europa importiert wird. Normalerweise gibt es da schon Regulierung, dass das nicht passiert. Also auf diesen Plattformen sind das oft Direktverträge mit Herstellern. Das läuft also gar nicht so über einen Handel, der das hier offiziell importiert, sondern es wird direkt verschickt aus China an den deutschen Kunden. Und da ist es dann schwer, die Produkte zu kontrollieren. Normalerweise, das kennen Sie, das kennen, glaube ich, alle Hörer draußen auch, gibt es dieses CE-Gütezeichen, wo man also weiß, dass das Produkt europäischen Standards, Sicherheitsstandards, Umweltstandards etc. genügt. Ja? Und dieses CE-Siegel, gut, das kann man natürlich leider auch fälschen. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass dann solche Produkte CE-Siegel haben, die nicht wirklich verliehen worden sind, die ist natürlich recht hoch.
So, und dann sind wir bei dem Problem, wenn ich davor stehe, woran merke ich denn als Kunde, dass ich hier übers Ohr gehauen werde oder nicht?
Ja, schön, wenn ich das denn wüsste, ja. Also tatsächlich, ich habe ein bisschen recherchiert, gibt es auch Anleitungen, um zu schauen, ob dieses CE-Siegel echt ist oder nicht? Ja, weil das hat eine ganz bestimmte geometrische Form und einen bestimmten Abstand zwischen diesen Buchstaben C und E. Und wenn der verdachtserregend ist, dann sollte man besser die Finger von lassen. Aber das ist natürlich was, das man im Zweifel auch erst sieht, wenn man das Produkt in der Hand hat und dann ist es zu spät.
Und kann man sowas auch an die Händler übertragen, diese Verantwortung? Was meinen Sie?
Ja, normalerweise haben die Händler tatsächlich, die das in den Verkehr bringen, die müssen das gewährleisten, dass das in Ordnung ist. Aber diese Plattform, von denen wir gerade gesprochen hatten, die machen ja diesen Direktvertrieb. Also Hersteller zu Kunde. Und da wird es dann schwierig. Ja, da ist einfach die Überwachung schwierig.
Das heißt, wer im Internet bestellt, der muss einfach mal damit rechnen. Dem ist dann auch nicht mehr zu helfen,
sozusagen. Ja, also ich würde schon sagen, dass man natürlich, wir wissen ja alle, dass es so Konsumentenbewertungen von verschiedenen Internetplattformen gibt, dass es Produktbewertungen gibt. Es gibt sowas wie die Stiftung Warentest. Also man kann, glaube ich, sich schon informieren. Und wenn ich dann einen vermeintlichen Lego-Bausatz für 10 Euro im Internet angeboten kriege, der vergleichsweise im Originalprodukt 100 kostet, dann darf ich auch skeptisch werden als Kunde.
Herr Lessmann, was macht denn China anders, dass die Chinesen so viel relativ unkompliziert nachbauen können? Also bis auf Ingenieurleistung, haben Sie ja vorhin gesagt, alles andere ist relativ leicht zu kopieren.
Ja, genau, aber ich meine, damit haben sie es ja schon erfasst, ne? Also das Kopieren der Produkte ist nicht schwer, ja. Also Lego-Bausteine, dasselbe System zu übernehmen, ist nicht schwer, wobei da sind ja inzwischen die Patente auch abgelaufen. Man darf natürlich nur nicht Lego auf die Packung schreiben, ne? Aber also das Produkt an sich ist nicht schwierig zu kopieren. Und da hat sich China eine Zeit lang drauf schon gewissermaßen spezialisiert. Ich würde das aber für den aktuellen Rand heute gar nicht mehr als großes Geschäftsmodell von China ansehen. Also die Ökonomie ist weit über das Kopieren raus. Da werden unglaublich viele Patente angemeldet. China ist hoch innovativ bei Dingen wie zum Beispiel Batterietechnologien, bei Elektroautos oder auch bei Mobilfunktechnologien. Ja, also es gibt ganz viele Produkte, wo China tatsächlich auch Technologieführerschaft inzwischen hat. Und deswegen das alles so darzustellen, als da wird nur billig kopiert, das greift viel zu kurz. Das gibt's noch, ja, weil das Land ist ja auch riesig, muss man einfach sagen. Da gibt's auch abgelegene rurale Räume, wo die Leute relativ arm sind. Ja, da wird sicherlich auch noch mit solchen Produkten produziert. Aber also in den Hightech-Zentren Shanghai, Beijing und so, da dreht die Welt anders.
Mhm. Also Sie bestätigen auch gerade das, was unsere Korrespondentin in China vorab erzählt hat, dass sich auch die Verhältnisse geändert haben. Also heute lernen eher die Deutschen von den Chinesen als umgekehrt. Also so hat sich das alles verschoben, gerade was E-Autos anbelangt.
Ja, also Elektroautos, muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, sind auch gar nicht so schwer zu bauen. Ne? Also sie haben ja heutzutage unglaublich viele Autozulieferer. Ja, so richtig Experte bin ich da glaube ich auch nicht, aber sie kennen ja Firmen wie Bosch, wie Continental, die ja alle viele, viele Komponenten für Fahrzeuge ja bereits haben. Ja? Also wenn sie ein neues Auto bauen wollen, müssen sie das ja nicht alles neu entwickeln, das kaufen sie ein. Das heißt, das, was beim Elektroauto besonders relevant ist, ist die Batterie. Ja, das ist eben was, das kriegen sie nicht gut zugekauft. Das müssen sie selber entwickeln und da müssen sie eine gewisse Marktführerschaft bekommen oder die Technologie muss einfach sehr gut sein. Und die Software von den Dingern, ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und Software und Batterietechnologie, das können die Chinesen beides gut. Und ich kenne mich jetzt nicht ganz genau aus, aber ich würde vermuten, dass irgendwelche Radaufhängungen und andere Teile, die da verbaut sind, im Zweifel von großen Zulieferunternehmen kommen.
Nach wie vor hat sie uns gerade berichtet, steht Deutschland für Qualität. Das ist noch so, aber halt Qualität mehr so, wenn es bei Autos zum Beispiel um Verbrenner geht. Aber das Wort Qualität ist immer noch mit Made in Germany verbunden. Wie lange können wir uns darauf noch ausruhen? Wie lange werden wir uns damit auf dem Weltmarkt noch halten können?
Also ausruhen sollte man sich ja grundsätzlich als Unternehmer und auch als Ökonomie niemals, ja, weil die Konkurrenz schläft nicht. Die bauen auch gute Sachen und von daher wird man da die Technologien vorantreiben müssen. Also ein Stillstand funktioniert an der Stelle überhaupt nicht, weil die Konkurrenz nicht schläft.
Und wie verhalten sich eigentlich die deutschen Konsumenten? Haben Sie da einen Überblick vielleicht über eine gewisse Entwicklung? Ist geil nach wie vor präsent und das billige Produkt immer das Gefragtere. Denn die Verbraucherzentrale rät zum Beispiel, für den Verbraucher ist im Grunde genommen nur wichtig, dass er transparent weiß, woher ein Produkt kommt. Aber die Frage ist ja, reicht das, um Innovationen zu schützen?
Also Geiz ist geil.
Ganz viel in einer Frage, ich weiß.
Ja, es sind jetzt ganz viele Fragen gleichzeitig. Genau. Ich versuche das mal aufzudröseln. Also Geiz ist geil, so eine Mentalität, die kommt ja nicht aus einer kulturellen Entwicklung heraus, sondern ja auch aus wirtschaftlicher Notwendigkeit. Ja? Also man muss ja erstmal schauen, wenn die Wirtschaft nicht gut läuft, dann werden die Leute ich sag mal, wenn sie einen Staubsauger kaufen, das günstigere Produkt wählen müssen. Mhm. Das ist einfach so. Ja, also und das ist nicht schlecht, das ist auch nicht gut, das ist eine Realität. Und diese Produkte, die werden natürlich vermehrt verkauft werden, dann, wenn die Wirtschaft in einer schlechten Situation ist. Also da gibt es wahrscheinlich auch einen Verfall so ein bisschen bei der durchschnittlichen Qualität, die Leute nachfragen. Mhm. Und wenn man an die aktuellen Zahlen schaut, dann stellt man fest, dass das Konsumklima, das ist so ein Index von der Gesellschaft für Konsumforschung, der GfK, das Konsumklima, das ist auf einem schlechten Niveau, also deutlich unterhalb der Werte von vor Corona.
Ja.
Aber es erholt sich deutlich. Also die Lage verbessert sich über die Zeit. Jetzt wissen wir nicht, was in der Zukunft kommt und wie die Wirtschaft läuft. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das auch ein Stück weit weiter erholt. Und dann natürlich auch Güter mit einer hohen Qualität eine Chance auf dem Markt haben, das auf jeden Fall.
Das war der Wirtschaftsexperte Professor Dr. Christian Lessmann von der TU Dresden zu unserem Thema heute Abend. Wie können regionale Produkte besser geschützt werden? Hier ist MDR Sachsen mit Dienstags direkt.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Und das war's für heute. Die nächste Dienstags-Direkt-Podcast-Folge, die gibt's dann in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch mal was anderes. Den sächsischen Kultur-Podcast Aufgefallen zum Beispiel. Oder Elefant, Tiger und Co. gibt's auch alles als Podcast von MDR Sachsen. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Und am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Also machen Sie's gut und bis dahin eine schöne Zeit.
ARD.